weil ich einfach überhaupt gar keinen Plan habe, was HK-Ausrufezeichen ist.
Wie hast du es vorhin oft gesagt? Hitler-Karamell?
Hitler-Karamell, ja.
Folgendes. Ja, natürlich. Ich würde natürlich anmerken, das heißt nicht Karamell, sondern Karamell.
Karamell.
Ho, Welt da draußen. Wie haben wir das wieder gemacht? Wir sind wieder da. Steven Zwollberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast mit der Originalbesetzung, Steven und Berg. Und wir haben das irgendwie so gedeichselt, dass wir beiden hier im Team zusammen sind zur 111. Folge.
Eine Schnapszahl! Woo! Wie wir das, ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir das hinbekommen haben, endlich mal hier wieder zusammen zu sein. Das ist der Wahnsinn.
Ja, und jetzt einfach haben wir ja die Gelegenheit, bei einer Schnapszahl so mit diversen Alkoholiker erfrischender Natur anzustoßen. Können wir ja machen. Ich fange mal an.
Und das war ja ein Rohrkrepierer. Das hat man gar nicht gehört. Der Berg hat gerade versucht, irgendwie.
In der Postproduktion geht das alles.
Ja, natürlich. Er hat gerade lautstärke technisch versucht, also richtig schön, dass man es hört, sein Bier zu öffnen. Es war aber wirklich nur so ein kleines Puff.
Warte mal, und jetzt müssen wir noch das Geräusch ASMR-mäßig noch. Warte, Moment.
Berg.
Ist das was?
Ja, nicht, dass ich gleich eine Schweinerei in der Hose habe. Das geht doch so nicht.
Nee, da musst du ja drin sitzen jetzt die ganze Zeit noch, während wir die Folge aufnehmen.
Oh, das ist mies. Das ist so wie so ein kleines Kind, das in der eingeschissenen Windel liegt, ne? Nur mit, mit was anderem. Oh, es wird nicht
Bilder,
besser.
Die Mensch, wir zeichnen. Nee. Das, wie gesagt, das wirkt nicht motivierend, während man so eine Folge macht. Ich kann noch so ein kleines Alltagsding von heute noch schnell droppen. Und zwar möchte ich offiziell einen Fluch aussprechen. Das muss ich tun an dieser Stelle.
Ich hoffe, ich bin nicht betroffen.
Nein, um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, wer betroffen ist, aber ich werde ihn beschreiben. Und zwar kam meine Frau heute nach Hause. Wir haben ja solche coolen E-Scooter selber. Ja, wir müssen die nicht mieten, sondern wir haben uns mal gedacht, ach, wir sind viel damit unterwegs, wir kaufen uns mal welche. Elend, und wir haben
elendes Hipster-Gesindel.
Boah. Ja,
raste aus.
Ja. Und wir haben ja solche coolen Handschellenschlösser, um die anzuschließen. Das ist ein bisschen einfacher als so ein Fahrradschloss, weil dann kannst du das halt sicherer gestalten alles. Und damit du die dann eben nicht tragen musst, während du fährst, haben wir solche kleinen Taschen vorne am Lenker des E-Scooters. Und diese Taschen, die sind halt einfach nur dran geklettet so. Und da dachten wir uns, na gut, es sind ja einfach nur Hüllen, wo du das Schloss dann reintust, wird der keiner klauen. Hat schon mal irgendjemand geklaut, als wir das abgestellt hatten. Und dann dachten wir uns, na gut, bist ja in Leipzig, ja, dann machen wir es eben ein bisschen sicherer. Und dann habe ich die halt neue gekauft und habe dann durch die Tasche selber, das ist so eine feste Hartschale, hab ich Löcher reingemacht und hab dann einen Kabelbinder durchgemacht und dann mit Kabelbinder festgemacht. Und das ist eigentlich relativ stabil. Das heißt, wenn das wirklich jemand im Vorbeigehen klauen möchte, dann muss derjenige halt wirklich irgendwie mit Gerät arbeiten, ja. Mhm. Also mit Zange oder Seitenschneider oder irgendwas. Und da dachte man, das macht ja keiner. Heute passiert. Ja. Heute jemand sich die Mühe gemacht, einfach dieses Ding abzuknipsen und jetzt ist es weg. Und ich möge den Fluch aussprechen, dir sollen die Hände abfaulen, Junge. Verpiss dich.
Der Berg auf 180, ja. Aber ich sag mal so, ne, also Kleinvieh macht auch Mist, ne? Wie ist der alte Gag von Otto, wo er vom Polizisten gefragt wird, warum haben sie den Mann wegen 50 Pfennig überfallen? Naja, 50 Pfennig hier, 50 Pfennig da kommt eine ganze Menge zusammen. Also ich glaube, nach dem Motto agieren diese Leute.
Das kann schon sein, ja. Trotzdem ist es ein bisschen bescheuert.
Für dich, ja.
Ja, na gut.
Ich fühle mit dir, Berg, ich fühle mit dir.
Ja, der Dieb soll einfach, wie meine Frau sagte, dem sollen die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Mhm. So.
Nicht schön, nicht schön, sag ich dir sowas.
Also, man muss für seine Sicherheit sorgen. Illegaler Waffenbesitz ist eine gute Option, glaube ich.
Ja, also dann nehmen wir uns doch einfach mal die USA zum Vorbild. Also ich finde auch ein bisschen mehr Waffenkultur in Deutschland, das wäre schon nicht schlecht.
Ja, wobei das manchmal so wirklich ist, also ich habe in meinem Leben viele Autofahrer kennengelernt, die hätten das bestimmt ganz gerne, so eine Handfeuerwaffe auf dem Armaturenbrett vorne. Ich glaube, meine eigene Sofabekleidung gehört dazu. Und ich höre dann schon, wir fahren los und dann höre ich irgendwie schon gefühlt den Satz, ja, lad nach, das ist alle. Ich denke mir, fahr erst mal aus der Ausfahrt raus, bitte.
Ja, also wenn schon, ne, dann würde ich mir natürlich so einen Pickup-Truck irgendwie zusammenbasteln und hinten so einen Flak draufsetzen oder einen MG. Und dann würde ich natürlich auch immer zu dir sagen, Berg, lad nach, ich habe keine Munition mehr.
Das ist ein bisschen übertrieben gleich, so ein Riesenteil.
Nicht? Nein, ich dachte irgendwie, das ist, nein, okay. Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, das ist Satire. Keiner von uns will das, Waffen. Ja.
Ich bin dagegen, da das hier noch kenntlich zu machen. Ach so. Sollen die Leute schön selber nachdenken.
Na gut, ich schneid's raus. Oder nicht? Dann müssen die Leute überlegen, ob die Satire vielleicht Satire war.
Ach du Scheiße, das wird ja mehrschichtig.
Das ist die Metasatire.
Ich guck doch nur Filme, die keinen doppelten Boden haben, wo du über nichts im Hintergrund nachdenken musst. Das, was du siehst, ist das, was passiert und das reicht. Das ist doch pure Unterhaltung. Musst du nicht nachdenken, no brainer. Alles gut.
Ja, also davon haben wir auf jeden Fall heute auch ein paar am Start. Mal gucken, ob
ja,
das...
Ja, aber nicht alle.
Nee, nicht alle. mal gucken. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Du hast ein Alterswerk dabei von Clint Eastwood. Der gute Mann ist ja praktisch schon halb mumifiziert, aber möchte trotzdem nochmal einen Film drehen. Also ich rechne ihm das wirklich sehr hoch an. Das ist einfach absolut krasser Typ. Und ich bin gespannt, was du jetzt zu Juror 2 zu sagen hast.
Ja, ich wollte den einfach noch mal kurz mit nachliefern, weil ich den geschaut hatte. In bester Katerstimmung, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe auf der Couch rumgelümmelt, dachte mir, ach ja, geht schön lange. Kann man gucken, weil geht ja auch um, ja gut, geht um die 2 Stunden circa. Ist eben von Clint Eastwood mit Nicholas Hoult und ist eigentlich so ein ganz klassischer Gerichtsfilm. Es geht halt wirklich um ein Mordprozess und Nicholas Hoult ist einer der, die für den Geschworenendienst ausgewählt werden und der muss am Prozess teilnehmen. Und es begibt sich dann, dass während so die Anklageschrift verlesen wird und dann so es langsam zu den Plädoyers geht und zu der ersten Beweisaufnahme, dass er feststellt, er war in der Tatnacht an dem Ort, wo der Täter und das Opfer zuletzt gesehen wurden. Und je mehr das so voranschreitet, desto mehr denkt er, dass er sogar was mit dem Mord zu tun haben könnte. Unbeabsichtigterweise zwar, aber natürlich trotzdem nicht cool. Und das erfahren wir während diesem Film und das dröselt sich so auf. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, Mo hatte hier irgendwann mal schon über den Film kurz gesprochen. Das ist aber eine ganze, ganze Weile her. Ihm hat er damals auch gefallen. Der Film ist sicherlich nicht ohne Makel, aber... Es war nichts, was mich irgendwie gestört hätte. Der ist nie langweilig, der ist durchweg spannend, der ist toll gespielt. Und ich habe halt einfach, ich glaube auch ähnlich wie du, ein Faible für so Gerichtssachen, oder?
Exakt. Also ich bin bei Gerichtsfilmen eigentlich immer am Start. Vor allem, wenn die gut und unterhaltsam gemacht sind und nicht so trocken. Einfach braucht halt eine gute Grundstory, einen guten Weg, um ans Ziel zu kommen. Also dass man irgendwie immer dabei ist und immer irgendwie miträtseln kann. Und also wir wissen ja nun alle, dass der gute Eastwood sein Handwerk versteht als Regisseur.
Ja, und der kann das.
Von daher werde ich mir den bei Gelegenheit auch definitiv noch anschauen.
Ja, solltest du unbedingt machen. Ich kann dir den noch sogar noch ein bisschen verzuckern. Wie gesagt, wer da in Moos Kritik reinhören will, es war in Folge 99 The Wrestler mit Boobies. Da haben wir das schon gehabt. Und in diesem Film kommt es natürlich dann auch dazu, weil er ist ja eben der titelgebende Juror Nummer 2, dass die 12 Geschworenen beraten. Und das ist auf jeden Fall eine Hommage an die 12 Geschworenen. Es gibt einige sehr ausufernde Szenen im geschworenen Beratungsraum.
Sehr schön, freue ich mich jetzt schon drauf.
Genau, dann habe ich auch einen Film gesehen, den haben, ich glaube, Mo und Sandro seinerzeit besprochen. Und zwar in Folge 96, Die Frau in der Traubenpresse. Da ging es um Bong Joon-ho's Film Mickey 17 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Und das ist ein Film, den kann ich total empfehlen. Der ist auch nicht ohne Makel und der ist schon hinten raus ganz schön abgedreht und man hat auch so manchmal so ein kleines bisschen das Gefühl, ah, war ein bisschen das Geld dann alle. Mhm. Also der zerfasert so zum Schluss und das CGI ist dann auch nicht ganz so geil, aber am Anfang ist der richtig gut, da hat er nämlich totale Mystery-Vibes, es geht um eine naheliegende oder nicht allzu fernliegende Zukunftsvision, wo Robert Pattinson die Erde verlassen möchte, hat Schulden und meldet sich freiwillig für so einen Weltraumflug von so einem stinkreichen, ekelhaften Politiker, der so seine eigene Welt auf so einem fremden Planeten aufbauen will. Und es gibt halt nur ganz wenige Plätze auf dieser Mission in dem Raumschiff. Und er wird ausgewählt, weil er das Formular halt nicht so richtig liest und einfach zu allen Ja sagt und ankreuzt. Und dann ist er für das Programm, wo er quasi immer geklont werden kann, nach Belieben, nach seinem Ableben. Und da willigt er halt ein und deswegen können sie halt alles mit ihm machen. Sie testen irgendwelche Viren an ihm, irgendwelche Medikamente, die fürchterlich schief gehen und Nebenwirkungen haben bis hin zum Tode. Alles Mögliche machen sie mit ihm, wo er halt stirbt. Und können ihn halt immer wieder aus dem 3D-Drucker sozusagen ausdrucken. Und es gibt dann halt eben einfach die Szene, dass einmal die Leute denken, er ist gestorben und ihn schon neu ausgedruckt haben und sein altes Ich kommt aber zurück und dann gibt's zwei. Und das ist halt dann so ein bisschen das Ding, dass er halt versucht dann trotzdem am Leben zu bleiben. Eigentlich müssten dann beide liquidiert werden, weil das dann so Gesetz ist. Und das ist spannend. Das ist auch Stoff, der Bong Joon-ho halt irgendwie liegt, ne? So Gesellschaftskritik, Gesellschaftsschichten verschiedener Art und Weise, Reiche und Arme und was die halt tun müssen, um zu überleben. Das ist halt oft so ein Thema. Das Ganze in so einem Mikrokosmos von so einem Raumschiff, wo es eben auch einfach verschiedene Klassen von Menschen gibt. Das ist interessant, das ist satirisch. Wir kennen das natürlich auch aus solchen Sachen wie heißt denn das mit dem Zug?
Snowpiercer.
Habe ich das mit dem Zug? Snowpiercer, genau. Also solche Filme, das ist im Prinzip das hier auch, bis mit einer anderen Prämisse, die ziemlich cool ist und das ist cool gespielt. Also Hut ab, als dann beide Robert Pattinson auf dem Bildschirm sind, wird nicht groß sich Mühe gegeben, die irgendwie äußerlich unterscheidbar zu machen. Du verlierst aber nie den Überblick. Du siehst an seinem Blick und seiner Art, wie er sich bewegt, welcher es gerade ist. Und das ist wirklich gut gemacht. Also der hat mir viel Spaß gemacht, ist ein cooler Film, nicht makellos, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ich muss sagen, ich weiß nicht, der hat mich von Anfang an ziemlich kalt gelassen, der Film. Und als dann auch die Kritiken dazu nicht richtig überschwänglich waren und sehr schwanken, hat mich das auch nicht mehr angefixt und die ganzen Reviews irgendwie auch nicht. Also keine Ahnung, irgendwann ergibt sich das bestimmt mal, dass er dann frei zur Verfügung ist und wenn dann nichts anderes läuft, dann schaue ich da auch mal rein.
Aber es heißt nicht nichts.
Es heißt nicht nichts, genau. Und mehr als nichts gibt's auf jeden Fall bei Inside Job. Eine Animationsserie von Netflix, mittlerweile ja schon 4 Jahre alt. Ich habe das damals zwar mitbekommen, dass es die gibt und es gibt ja sehr viele Animationsserien für Erwachsene auf Netflix und die sind von sehr unterschiedlicher Qualität und nicht alles geht halt so in die Ecke von Rick und Morty, was mich dann erstmal so prinzipiell anspricht, aber ich muss sagen, die ist auf jeden Fall knapp dran. Also das wird dir sowas von gefallen, muss total dein Ding sein. Ich finde halt auch die Grundprämisse halt einfach so herrlich. Also es geht um eine fiktive Organisation, Cognito Inc., die dafür verantwortlich ist, die zahlreichen Verschwörungstheorien, die es so gibt, geheim zu halten. Weil die gibt's in diesem Universum wirklich. Die sind alle wahr. Reptiloiden sind wahr, die hohle Erde sind wahr. Und all das muss geheim gehalten werden. Und
ist auch dieses geheime Regierungsprojekt wahr, wo Menschen in Häusern mit so einer komischen schwarzen Wand gefangen halten werden?
Ich habe mich in der ersten Folge fehlen mir noch 1-2 Folgen und die zweite habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht mit endgültiger Präzision beantworten, aber bis jetzt nicht nein. Aber würde hier auf jeden Fall super reinpassen und auch überhaupt nicht auffallen. Also es geht um Reagan Ridley, das ist so eine hochintelligente Frau, die dort eine Führungsposition hat und eigentlich dort halt danach strebt, Chefin der Organisation zu werden. Früher war ihr Vater der Chef der ganzen Butze, der ist aber mittlerweile da rausgechast worden und hängt nur noch zu Hause ab und ist irgendwie besoffen und ruft dann immer nur bei Cognito Inc. an, wenn er wieder eine neue Leber braucht, weil das kriegt er da halt ohne Probleme. Ne? Die haben natürlich alles am Start dort. Neben irgendwelchen Organen, die sie verticken, haben sie natürlich auch ein riesiges Lager mit ganz vielen Klonen. Zum Beispiel einfach irgendwie, keine Ahnung, 25 Mal Kennedy geklont, der auch wirklich in der einen Folge, das ist halt so herrlich, da wird er aus Versehen befreit mit seinen ganzen Klonen und die greifen dann halt die Leute dort an und dann kommt es halt irgendwie dazu, dass sie dann anfangen, die Klone zu erschießen und gleichzeitig gibt's halt dort in der Station auch noch den echten Kennedy-Mörder, der dort lebt und mit dem sie zusammenarbeiten. Und der kommt dann raus und fängt dann an, die ganzen Kennedys zu erschießen. Und dann gibt's aber halt auch so Querverweise zu anderen Filmen. Also es gibt's halt ganz häufig, wenn die Klone nass werden, dann werden die halt zu so einer undefinierten amorphen Masse wie bei Akira. Und da gibt's halt wirklich auch so den Spruch so, was zum Teufel passiert hier gerade? Und sagt ein anderer, hast du noch nie Akira gesehen? Also so eine Sachen gibt's da halt wirklich am laufenden Band und dann halt auch so tolle Sprüche wie zum Beispiel, als der Kennedy-Killer halt sagt, okay Leute, es ist Zeit, ein paar Kennedys zu killen. Und da ganz am Ende sagt er dann auch, ich habe vergessen, wie geil mich das Töten macht. Also das sind halt so Sprüche, die du halt auch nicht irgendwie in jeder Serie hörst. Oder auch das eine Zitat, ja, okay. Ich habe mich weggehauen. Da kommt Reagan nach einer durchzechten Nacht zur Arbeit und einer der Kollegen sagt, ey, deine Augen sind total eingefallen. Du siehst aus, als hätte Steve Buscemi mit Steve Buscemi getrieben.
Ja, ist ja. Cool. Klingt sehr schwarzhumorig, gefällt mir gut. Muss ich auf jeden Fall mal reingehen, weil ich bin nämlich gerade, es ist gut, dass du es erwähnst, ich bin im Rick and Morty Game, ja. Weil das läuft gerade aktuell. Wir haben ja immer das Glück, dass auf Wow kommen ja immer die Folgen direkt nach Veröffentlichung in den USA, auch in Deutschland, in Englisch mit deutschen Untertitel. Und das ist eine der Serien, da lasse ich mich nicht bitten. Also da gucke ich gleich, bin ich voll dran und ich lieb's immer noch. Es ist immer noch so fantastisch wie am Anfang. Das ist einfach Kult für mich.
Ja, ich mag's ja auch nach wie vor, aber ich bin tatsächlich noch irgendwie bei Staffel 5 oder so. Also so richtig reingekommen bin ich nicht mehr, also in so einen richtigen Flow. Aber prinzipiell ist das ja schon auch voll mein Ding. Und wie gesagt, Inside Job, also geht absolut in eine ähnliche Richtung, wie du schon gesagt hast, schwarzhumorig. Ja, und wer schon immer mal sehen wollte, dass es Reptiloiden-Sensibilisierungsseminare gibt oder Buzz Aldrin auf dem Mond eine Sexkolonie gegründet hat und dann einen Notruf an die Erde sendet, dann wisst ihr ungefähr, wie das Niveau oder wie das inhaltlich hier so vonstatten geht. Also Inside Job, herrlich. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, da mal reinzuschauen.
Okay, wie viele Staffeln gibt's da jetzt?
Es gibt zwei und es wird anscheinend auch nicht mehr geben. Die ist 22 abgeschlossen worden und sind 18 Folgen, glaube ich.
Okay, und immer so 25 Minuten wahrscheinlich.
Exakt.
Cool, da guck ich mir einen weg. Das sag ich dir aber.
Dann guck dir mal einen weg, du kleine Schweinchen.
Ja. Ich habe hier was mitgebracht. Ich glaube, da wäre von uns vier Podcast-Jungens da am ehesten der Mohn-Ansprechpartner. Ich glaube, der könnte da einen weichen Keks haben, aber auch nur ansatzweise. Ich habe so eine kleine, irische, charmante Filmperle mit. Kam in der Sneak, hat einen fürchterlichen deutschen Titel, heißt Vier Mütter für Edward. Ja, im Original heißt er Four Mothers und ist eine charmante Geschichte um einen, ich glaube so um die 40 jungen Typen, so, der ist Schriftsteller, ist selber homosexuell und hat ein riesen anerkanntes Buch geschrieben, welches vor allen Dingen in der queeren Community sehr gefeiert wird, weil es geht halt um so ein bisschen autobiografisch, ein Junge aus einer Kleinstadt, der irgendwie ja da nicht hingehört und in dieser Enge und in dieser Konservativität dieser Stadt halt nicht zurechtkommt und dann irgendwie in der großen Stadt halt dann so einen progressiven Jungen in seinem Alter kennenlernt, sich verliebt und dann geht's halt so um diese Geschichte und um sich outen, zu sich stehen und sowas. Und deswegen wird das Buch halt total gefeiert und er ist halt wirklich ein guter Schriftsteller. Und das Buch ist vor allen Dingen eben in Irland dann ein großer Erfolg schon gewesen. Und jetzt hat sein Verlag da wirklich viel Publicity-Arbeit geleistet, damit das irgendwie jetzt international erfolgreich wird. Es ist schon in vielen Ländern übersetzt erschienen, ist da auch schon wahnsinnig gefeiert worden, große Kritiken. Und jetzt soll es auch dazu kommen, dass er in den USA eine Lesetour machen soll. Da buchen sie für ihn wirklich richtig geile Sachen, auch mit super großen, bekannten Podcasts, wo er dann währenddessen auftreten soll und alles. Also für ihn ist der Weg eigentlich geebnet, seine Karriere zu machen. Wäre da nicht das Problem, dass seine Mutter, die ist ja sehr alt und hatte schon einen Schlaganfall und ist pflegebedürftig und die pflegt er halt 24/7. Und ja, hat eigentlich, die ist auch sehr, sehr bestimmt. Also so eine, es ist zwar eine herzliche Frau, so irgendwie eine ganz niedliche alte Omi, aber die ist halt auch total bestimmt. Also da muss er an einer Stelle zum Beispiel mal so ein Radiointerview per Telefon geben. Das interessiert die aber nicht und hält sie nicht davon ab zu sagen, ich muss kacken. Also das ist schon ganz funny. Ist alles wirklich charmant gemacht und cool gespielt. Und es kommt halt eben dazu, dass seine Kumpels sind auch nur so mittelalte Homosexuelle, teilweise spät geoutete, die jetzt nochmal richtig leben wollen. Und als er eben gerade sich überlegt, wie er seine Mutter mal für 2-3 Wochen an die abgeben kann, überlegen die sich, dass sie in ihrer Midlife-Crisis irgendwo nach Ibiza fliegen, um da an irgendeiner Pride-Parade teilzunehmen. Und als wäre das nicht schon genug, setzen die halt ihre Mütter, um die sich auch alle kümmern, bei ihm noch vor der Haustür ab. Und auf einmal hat er 4 so alte Frauen, die alle ein bisschen komisch sind, bei sich zu Hause sitzen und muss sich um die kümmern. Das ist, wie gesagt, charmant. Das hat die typischen Tropen, die man aus ähnlich gelagerten Filmen kennt. Das ist auch so leidlich witzig gewesen. Ist aber wirklich jetzt weder innovativ noch, dass es mich jetzt schallend hat lachen lassen. Ich glaube, es hätte deutlich zotischer sein können, aber das ist, glaube ich, dann Geschmackssache. Also für mich hätte es halt ein bisschen derber noch sein können, weil auch gerade so alte irische Frauen können, glaube ich, auch humoristisch ganz schön derbe, schwarzhumorig irgendwo in Kerben schlagen. Das könnte mehr Spaß machen. Also ich fand es ein bisschen seicht, ein bisschen lasch, trotzdem sehr charmant. Also wenn du irgendwo an die Couch gefesselt bist und das läuft, du musst es nicht ausmachen. Das kannst du dann dir schon geben.
Ja, mir sagt der Film tatsächlich was, weil ich bin ja ein sehr aktiver MoMA-Gucker, jeden Morgen, ja. Und da gibt es den lieben Peter Twierhaus, der immer die Filmkritiken macht. Und der hat den Film auch sehr gelobt. Und das ist jetzt prinzipiell kein Film, für den ich ins Kino gehen würde oder den ich mir gezielt raussuchen würde. Aber wenn ich mit dir jetzt in der Sneak gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass mir der auch ganz gut gefallen hätte.
Siehste. Jetzt kommen wir mal wieder zu so einem Film, wo ich dachte, ist hier schon besprochen worden, weil Mo den irgendwie vor Ewigkeiten schon gesehen hat. Irgendwie dann gedacht,
Der Mo wieder,
ne? Ja, ja. Und dann so dachte, ach, ich warte mal auf einen von den Nappeln, bis der den gesehen hat, dass ich einen Gesprächspartner habe. Und dann ist das irgendwo im Orkus versandet. Keine Ahnung warum. Und ich habe den jetzt aber mitgebracht, weil ich den mal nachgeholt habe. Er heißt September 5. Ist quasi im Nebensatz The Day Terror Went Live. Es geht um die Olympischen Spiele 1972 in Deutschland, als es da so ein Geiseldrama gab, Und das wurde eben damals, war das ja so innovativ, dass die Olympischen Spiele dann auch im Fernsehen richtig übertragen wurden, weltweit. Und das ist alles immer größer geworden. Und das war der erste Moment, an dem so ein Terrorakt mit Geiselnahme, Belagerung und allem drum und dran so wirklich live in die ganze Welt übertragen worden ist, weil die natürlich wegen der Olympischen Spiele diese ganze Technik da hatten. Und wir sind sozusagen von Anfang an im Kontrollraum der Fernsehübertragung. Also wir sehen das ganze Team, quasi die US-Amerikaner, die sich dort eingerichtet haben in ihrem Studio, die berichten mit allen drum und dran, ne? Also mit Sportjournalisten, mit Kameraleuten, mit Reportern, mit einem Moderator, der sich die Athleten zum Interview holt und sowas. Also ganz groß aufgezogen, ganz wichtig, alles getaktet, und die sind natürlich dann einfach live dabei und sind sich nicht sicher, dürfen wir das überhaupt im Fernsehen zeigen? Und irgendjemand sagt, der da den Hut auf hat, nein, wir machen das. Das muss festgehalten werden. Wir bleiben dran, egal ob uns das verboten wird oder nicht. Wir filmen live. Wir versuchen reinzukommen, so nah wie möglich ranzugehen, Hintergründe zu erfahren, Leute, die dem Ganzen entkommen sind, gleich abzugreifen für Interviews und sowas. Also die haben da halt Pionierarbeit geleistet, sowas halt zu dokumentieren. Und davon handelt der Film. Und der Film setzt eben vor allen Dingen auf diese Unmittelbarkeit. Also es ist ein sehr, sehr hektischer, schneller Film, der eben die ganze Zeit hin und her schneidet. Also wer diesen Film geschnitten hat, das muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Weil es wirklich zwischen diesen ganzen Orten, diese Büroräume in diesem Studio, dann wieder in so einem Büro, wo jemand telefoniert mit jemandem, der da was freigeben muss. Und dann sind wir wieder am Ort des Geschehens, wo die Geiselnahme ist. Und dann muss einer wieder ganz schnell dahin laufen, weil die Filmrolle alle ist. Und das ist alles super breit gefächert. Das ist ein bisschen anstrengend dadurch. Aber verfehlt halt seine Wirkung nicht. Das zieht dich halt richtig rein. Der Film fängt so ein bisschen seicht an, wo du dir so denkst, ist ein bisschen trocken. Und dann geht's aber ziemlich schnell los, dass diese Geiselnahme schon ist und die sich da drauf einstellen müssen. Und ab da ist es super fesselnd. Wir haben hier in einer der Hauptrollen haben wir hier Peter Sarsgaard. Den kennen wir aus vor allen Dingen, also habe ich den kennengelernt bei dieser Serie mit Jake Gyllenhaal auf Apple. Wie hieß das? Irgendwas mit aus Mangel an Beweisen, genau. Mhm. Da habe ich den ja kennengelernt, da fand ich den schon richtig gut und der hat hier richtig zu tun. Das macht echt Spaß. Es hat natürlich das, was mich ein bisschen abschreckt, liebe Grüße an Mo, es hat einen ekelhaften, authentischen 70s-Look. Ich mag das einfach nicht. 10 Jahre später in 80ern, diesen Vibe, den fühle ich total, also was 70er ist, keine Ahnung. Aber es ist fesselnd und das macht's wirklich gut. Und ich war im Endeffekt wirklich gut unterhalten davon und habe einen Eindruck, was da so abgegangen sein muss. Und das ist ja nun alles auch wirklich nicht glimpflich abgelaufen. Und dass eben dieser Moment nochmal so filmisch festgehalten ist, in der Form, wie es hier ist, fand ich richtig cool.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das ist einfach auch ein nicht nur sporthistorischer, sondern ein historisch wichtiger Moment gewesen und nun ja auch schon mehrfach verfilmt oder als Thema in Filmen gewesen. Und das ist ja jetzt hier halt auch mal so eine andere Sicht auf die Dinge. Und das fand ich halt von Anfang an irgendwie interessant. Und ich habe auch nur Gutes über den Film gehört und du hast das jetzt auf jeden Fall auch nochmal verstärkt. Also auch das ist ein Film, der irgendwann bei mir dann mal laufen wird. Mal schauen, was sich da ergibt.
Auf jeden Fall. Gut, dann hier steht Mystery Part. Wird's jetzt ominös?
Jetzt wird's ominös. Berg, was könnte denn hinter diesem Mystery Part stecken? Was glaubst du?
Naja, ich war ja noch nicht Teil des Blind Rankings.
Könntest du da etwas auf der Spur sein? Ja, ich glaube, der Berg hat recht. Es gibt ein Blind Ranking. Und das ist jetzt natürlich sozusagen die Hinführung zu dem nächsten Film, den ich am Start habe. Und der Berg, also ihr könnt jetzt mal miträtseln, welcher Film das sein könnte, weil den nenne ich jetzt noch nicht. Ich sag euch aber, welches Genre jetzt kommt, und zwar Zombie-Filme. Wuhu!
Ja, da sind wir ja gerade drin. Da sind wir gerade richtig drin.
Ja, in mehrfacher Hinsicht, ne? Also ich meine, erst vor kurzem ihr mit The Last of Us, dann mit der Add-on-Serie zu The Walking Dead. Ich selbst lese ja gerade den Comic zu The Walking Dead. Bin gerade bei Negan angekommen. Dieser Schweinehund, ey, Alter, so ein Ficker, ey, wirklich. Also, es ist schon krass. Also, der Comic ist wirklich auch super gut geschrieben, nimmt mich auf jeden Fall immer sehr schön mit, kann ich auch empfehlen. Und ja, ich dachte mir, jetzt mal so ein kleines Blind-Ranking für dich bei den Zombie-Filmen. Ich glaube, ich habe nur Filme ausgewählt, die du gesehen hast, weil das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also je nachdem, was ja, man...
Wahrscheinlich hast du nicht "Ein Zombie hing am Glockenseil".
Ja, okay, den gebe ich schon mal weg, den habe ich jetzt, also den nehme ich jetzt raus, weil den hätte ich sonst mit reingenommen, aber da du den jetzt schon genannt hast, nehme ich den nicht mit. Ich starte
den
für dich.
Den habe ich ja auch nicht gesehen. Also, der verdammt. Hat niemand gesehen, außer Mo vielleicht, aber keine Ahnung.
Ja, Mo hat sowieso alles gesehen und auch alles gelesen.
Genau, der war im Kino.
Und auch alles gehört, ja, und der hat mitgespielt, war der Zombie, der am Glockenturm hang. So, Berg, wir starten direkt mit einem Kracher. Train to Busan.
Oh, Train to Busan. Es sind fünf?
Es sind fünf, ja.
Es sind fünf. Den setze ich mal ganz stabil auf die drei.
Oh, okay. Dann Shaun of the Dead.
Natürlich jetzt schwierig. Das ist eigentlich so ein typischer Platz 3-Kandidat. Der ist aber schon großartig. Man könnte den eigentlich davor setzen. Aber ich weiß nicht, was noch kommt. Aber du bist doch fies.
Natürlich bin ich gehört. Fies, das ist doch klar.
Du bist
oder
fies.
Bin ich heute mal der liebe Steven? Ich weiß es nicht.
Komm, ich bin mutig. So ein kultischer Film hat das auch verdient, auf der 2 zu sein. Ich setze ihn auf die 2.
Sehr gut. Wie mache ich denn mal weiter? Ich mache I Am Legend.
5.
Ich bin kein
Fan von dem Film.
Okay. Ich habe ja da, also... Da bleibt doch dann eigentlich nur eine Möglichkeit. Also ich dränge dich hier zu gar nichts, ne? Du weißt ja nicht, was noch kommt.
Aber ich hab doch jetzt Platz 2, 3 und 5 schon vergeben.
Nein, 2 und 3 hast du vergeben. Du hast Shaun of the Dead und Train to Busan.
Naja, und jetzt 5 I Am Legend. Habe ich doch gesagt 5?
Ach so, das habe ich ja.
Ja, 5. 5, 5.
Ach so.
Auf Platz, Entschuldigung.
Okay.
Ja, ich habe es vielleicht zu gemurmelt. Also okay. Den setze ich sicher auf die 5, da kann ich nicht viel falsch machen.
World War Z.
Ja, dann setze ich den auf die 4. Hoffe einfach mal auf die 1.
Ja, ich finde es eigentlich, wahrscheinlich jetzt, vielleicht hättest du den sogar in echt hingesetzt. Die Nacht der lebenden Loser.
Ja, das stimmt. Der hat auf jeden Fall wirklich einen festen Platz in meinem Herzen. Das ist absolut okay.
Also, auf der 1, oder auf der 5, I Am Legend. Auf der 4, World War Z. Auf der 3, Train to Busan. Auf der 2, Shaun of the Dead. Und auf der 1, die Nacht der lebenden Loser.
Finde ich ehrlich gesagt total akzeptabel. Stehe ich dahinter. Finde ich gut.
Ich denke auch aus deiner Sicht... Ist das fast, also ich glaube, das hättest du nicht anders gemacht, wenn es kein Blind Ranking gewesen wäre.
Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Das ist schon in Ordnung so, ja.
Das lässt mich jetzt ein bisschen daran zweifeln, ob ich die Filme in der richtigen Reihenfolge präsentiert habe oder vielleicht nur andere hätte mit reinnehmen sollen. Ich wollte erst noch Dawn of the Dead mit reinnehmen, ne, als.
Oh, das ist bei mir wirklich, wirklich lange her. Also ich glaube, ich habe den damals als ja, was, von wann ist der? 2005, 2006, 2004? Irgendwie so. Da habe ich den, glaube ich, gesehen.
Übrigens, ne, es ist ja immer noch, das war ja so der Durchbruch von Zack Snyder in Hollywood. Ich weiß gar nicht, ob er davor irgendeinen großen Film hatte. Aber ich glaube, in der Kritikermeinung ist das auch immer noch sein bester Film. Also er hat seitdem stark abgebaut, was das anbelangt.
Ja, das ist halt auch so ein 50-50-Guy. Ne? Also entweder man findet das total cool oder absolut Panne. Ich mochte ja zum Beispiel den letzten, wie hieß der? Mit der Stadt in Vegas, mit dem Panzerknacker,
mit
wo Schweighöfer mitgespielt hat als
das ist Tresor. Doch auch irgendwas of the Dead.
Army of the Dead, genau.
Ja, genau.
Den fand ich richtig cool. Also mit dem hatte ich total Spaß.
Ich fand den auf jeden Fall kurzweilig und sicherlich nicht schlecht, aber der wurde ja auch wieder sehr gespalten aufgenommen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist bei ihm ja sowieso immer schwierig, weil er halt auch so einen ganz speziellen Style hat, wo ich glaube, manche Leute halt auch immer draufhauen, egal was kommt.
Ja. Und da fand ich auch Schweighöfer ganz cool. Also
ja.
Da kann ich nichts, da kann ich im Gegensatz zu heute, was noch so kommt, nichts gegen ihn sagen.
Da reden wir mal später drüber.
Ja, das machen wir später. Jetzt sind wir ja beim Zombie-Genre.
Ja,
und ich bin gespannt.
Ja, also der Film kam so aus dem Nichts und ich habe nur gelesen, also für mich kam der aus dem Nichts. Dieser Film kombiniert den Zombie-Film mit Muay Thai-Action. Und da, also ich brauchte eigentlich gar nicht mehr. Das hat mir schon ausgereicht. Im Nachhinein muss ich sagen, es wäre halt schön gewesen, wenn das auch noch cool gemacht worden wäre oder gut. Dann, das hätte dem Film auf jeden Fall geholfen.
Das wäre so eine Grundbedingung, ne?
Ja,
also
ja.
Wenn man einen Film solide macht und Themen reinpackt, die einen interessieren, dann ist schon mal gut. Aber nur Themen, die einen interessieren, reichen halt leider nicht.
Nee,
da muss wenigstens was angeboten werden.
Naja, vor allem habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Und naja, ich greife schon ein bisschen vor. Ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Ich mach's anders. Pass auf. Ich nutze ja hier immer so Zusammenfassungen, die ich mir erstellen lasse. Und ich lese euch die mal vor, nur um die danach komplett zu zerpflücken, weil, also pass auf, ich mach das jetzt einfach mal. Im postapokalyptischen Thailand kämpft die Menschheit ums Überleben, nachdem eine mysteriöse Zombie-Epidemie ausbricht. Singh, ein ehemaliger Muay Thai-Boxer, möchte eigentlich nur ein ruhiges Leben mit seiner Freundin Rin, einer Ärztin, führen. Doch als das Krankenhaus, in dem Rin arbeitet, zum Epizentrum des Ausbruchs wird, muss Singh all seine Kampfkünste einsetzen, um sie zu retten. Während er sich durch Horden von Untoten kämpft, trifft er auf einen Jungen namens Buddy, den er nicht zurücklassen kann. Die Gruppe versucht, sich durch gefährliche Korridore des Krankenhauses zu schlagen, während draußen eine totalitäre Regierung und reiche Eliten um die Kontrolle kämpfen. Die wahre Bedrohung ist nicht nur die Zombie-Plage, sondern auch die Gier und Gleichgültigkeit der Mächtigen. Singh riskiert alles, um seine Liebsten zu schützen und einen Ausweg aus der Hölle zu finden.
Also ich sag mal so, Mo hat das letztens mal wirklich schön ausgedrückt in Bezug auf meine Meinung, die ich oft bei Filmen habe, und ich zitiere ihn: Kleiner haben sie es nicht, oder? Kleiner haben sie es dann nicht.
Ja, nur das Problem mit dieser Inhaltsangabe und auch die offizielle Synopsis davon ist nicht viel anders. Die Hälfte davon habe ich irgendwie in dem Film nicht gefunden. Also, das ist halt irgendwie, ja, es ist ein postapokalyptisches Thailand, aber man erfährt absolut gar nichts darüber. Ich habe auch nicht verstanden, ob die Zombie-Epidemie wirklich erst in dem Krankenhaus ausbricht oder ob die davor schon in diesem postapokalyptischen Thailand ausgebrochen ist und dort jetzt so eine Art neues Epizentrum entsteht, weil das wirklich storytechnisch und schnitttechnisch absolut grottig gemacht ist. Gerade die ersten 10, 15 Minuten, da fährt Singh mit seinem Arbeitskollegen irgendwie in so einem Transporter durch dieses postapokalyptische Bangkok, und man fragt sie erstmal, was machen die da, und auf einmal werden sie irgendwie von so einer Gang angehalten, und eine Minute später kloppt er die alle kaputt, und da war der erste Moment, wo ich wirklich überlegt habe, gucke ich den überhaupt weiter, weil ich habe selten so einen schlecht geschnittenen Kampfsportfilm gesehen. Der ist so grottig geschnitten, also wirklich Schnitte in nicht mal Sekundenschnelle, du siehst ganz selten den Impact, du kannst dem ganz schlecht folgen, Anschlussfehler en masse, also wo du so denkst, das passt jetzt gerade irgendwie alles nicht so richtig zusammen, das ist nicht sauber übergeblendet worden, also da haben sie den Praktikanten rangelassen oder eine KI, anders kann ich mir das wirklich nicht erklären, also wir hätten es wahrscheinlich besser gemacht ohne große Vorkenntnisse, ich weiß nicht, also kann ich mir nicht erklären, weil, und das ist so schade, man sieht immer mal wieder, da steckt schon Geld drin. Die hatten auch neben ziemlich viel Studio-Optik und schlechtem CGI teilweise dann aber auch wirklich ganz gute Set-Pieces. Und manchmal waren die Kameraeinstellungen, wenn so ruhige Szenen waren, auch ganz okay. Aber dann gibt's wieder welche, wo ich mir dachte, aber hat der Kameramann jetzt irgendwie die Kamera fallen lassen oder warum liegt die auf dem Boden und zeigt auf einmal nach oben? Und das hat einfach in dem Kontext dann überhaupt keinen Sinn ergeben und man hat irgendwie Kamerafahrten probiert, nur um des Kamerafahrtes willen. Und ja, irgendwie...
Kamerafahrtens willen. Das ist für mich auch gut.
Also, ja, ich weiß nicht, irgendwie schlummert in dem Film ein guter Film, aber man hat durch den schlechten Schnitt und vor allem... Wo ist das Muay Thai? Also, es ist einfach viel zu wenig Kampfsport drin. Der Film ist viel zu ernst. Die hätten dort so einen leicht überdrehten Style wie bei hier City of Darkness. Den war ja letztens, den ich mit Sandro besprochen habe. Meisterwerk. Ein geiler Streifen, der super Spaß gemacht hat. Den hätten sie so in dieser Art machen müssen. Dann ist... Er ist auch nicht, dann, Gore ist irgendwie auch nicht drin, so dass man sagen kann, der ist wenigstens hyper brutal, ist er irgendwie auch nicht. Und ja, am Ende saß ich da und dachte immer nur so, vielleicht kommt ja noch eine geile Szene, aber es gab irgendwie keine Szene, die rausgestochen hat. Und bei dem Zombie-Film-Genre, da denke ich mir doch, okay, ich mache jetzt den 5000. Zombie-Film, da muss ich doch irgendwas reinbringen, was man noch nicht gesehen hat. Und das fehlt hier fast komplett, außer, und jetzt, ich sag mal, Mini-Spoiler, wobei auch völlig Wurst, ganz zum Schluss kommt so ein kleiner Mini-Twist, den noch kein anderer Film vielleicht hatte. Und zwar wird wohl diese Zombie-Epidemie von Fischen übertragen, ursprünglich. Hat auch irgendwie mit Gasen zu tun, die durch den Klimawandel im Eis freigegeben wurden und auf die Fische übertragen wurden. Das wird ganz am Anfang mal kurz erwähnt. Und irgendwie wird's aber auch nicht ganz so stringent eingebaut, aber man kriegt dann später die Verbindung, weil wenn die Zombies, selbst wenn sie schon tot sind, nass werden, mutieren sie zu Fischzombies.
Okay.
Also haben dann irgendwie so ein
Fisch. Klingt wahnsinnig dumm.
Klingt, es ist vor allem, es bringt halt auch nichts, außer dass die halt wieder lebendig sind und ein bisschen im Gesicht aussehen wie ein Fisch und irgendwie Kiemen haben, aber es bringt halt, es bringt nicht mehr Grauen, es bringt nicht mehr Grausamkeit. Naja. Und dann, der absolute Knaller war dann noch das Ende. Weil der Film ist dann zu Ende und du denkst so, ja, okay, ist halt so ein klassisches Ende. Und dann kommt so eine Art fast After-Credit-Scene, wo ich so dachte, ey, ihr wollt mich doch verarschen, Alter, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das kann doch niemals so funktionieren. Ich rede schon viel zu lange über den Film. Der hat eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient. Ich finde schade, man hätte hier wirklich was Neues machen können. Mehr Muay Thai, mehr Martial Arts, besser inszeniert. Vielleicht noch die ein oder andere wirklich over the top Szene und das Ding wäre ein Genre-Hit geworden, aber so ist es halt dann doch eher ein Genre-Klo, leider.
Okay, also im Prinzip so den Film, nur in nicht scheiße.
Ja, doch.
Also kann, ich man, das, kann man eigentlich, kann man eigentlich kann man zusammenfassen. So sagen. Ich nehme mir aus deiner Review nur raus, dass ich sofort wieder diesen Funken sprühen hören habe bei dir, als du City of Darkness erwähnt hast.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, da hatte ich wahnsinnig viel Freude damit, dir und Sandro zuzuhören, als ihr darüber gesprochen habt. Und das ist ja nun wirklich nicht mein Genre. Also Martial Arts Filme nicht. Und wenn das dann auch noch so ein Epos ist und so, ist eigentlich nicht meins. Ich hatte trotzdem Bock auf den Film.
Aber du hast ihn noch nicht geguckt.
Ich muss den mal gucken. Nee, ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich mein Finger zuckt immer so ein bisschen, wenn ich bei WoW drüber scrolle.
Das kommt noch, ich bin mir sicher.
Ja, das kommt noch.
Weil das ist ein wirklich, wirklich deliziöser Film und damit leite ich ganz geschickt über zu deinem nächsten und jetzt kommt sozusagen die Schmach dieser Folge, denn eigentlich wolltest du ja, dass ich den auch gucke und ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Es tut mir leid, Schande über mein Haupt.
Vor allen Dingen habe ich dir den noch verkauft mit der wirklich sehr guten, was heißt verkauft, das hebt dich ja nicht an. Mein Verkaufsargument war, die Hauptdarstellerin in dem Film ist sehr, sehr gut, Latina Florence Pugh. Aber gut, da habe ich jetzt Dom an Bord, aber ansonsten eher glaube ich nicht. Die Rede ist übrigens von Carla Diaz, kannte ich vorher nicht, hat in so ein paar Serien mitgespielt, ich glaube auch bei Elite.
Ja, ey, ganz kurz, bevor du weitermachst, habe ich überhaupt den Namen von dem thailändischen Zombie-Streifen erwähnt? Fällt mir jetzt so gerade auf.
Stimmt. Super. Naja, war nicht der Rede wert.
Mega. Der heißt Siam mit Z vorne. Und das ist eine Zusammensetzung aus Zombie und Siam. Das ist wohl ein anderer Begriff.
Das sind Katzen, sind das. Katzen.
Ja, und das ist ein anderer Begriff für Vietnam, so wie ich gehört habe. Deswegen, und der spielt ja auch in Vietnam.
Ja, ja.
Spielt in Vietnam? Ich habe vorhin Bangkok gesagt, ne? Ich weiß es nicht. Ist auch völlig Wurst, wo der spielt.
Ja, wir sind, also, ja, du, mir kannst du das alles verkaufen. Ich bin geografisch nicht so wahnsinnig sattelfest.
Ja, mein Gott, ey, Vietnam, Thailand, ist auch alles das Gleiche. So, genug Alltagsrassismus für heute, dann würde ich sagen, richtig, Berg, du darfst wieder.
Weißt du, Taiwan oder Japan oder Südkorea, komm.
Geschenkt. Oh, um Gottes Willen, das ist, also, ja, ich hör den Deabonnieren-Button gerade hier so.
Nee, also ich bin jetzt beim Film Delicious. Delicious kam auch für mich damals irgendwie, der ist, ich glaube, noch nicht so taufrisch, also ist vor, wann ist der rausgekommen? Vor ein paar Monaten, glaube ich. Und der kam auf Netflix und war einfach einmal da und irgendwann bin ich mal auf Instagram über einen Trailer gestolpert und dachte mir, das sieht aber gut aus. Hat mich total angefixt, der Trailer. Und es ist halt eine Hürde, weil es ist ein deutscher Film. Der Film ist Regie und Drehbuch von Nele Müller-Stöfen. Die hat den gemacht. Und naja, es ist halt ein deutscher Film. Wir haben Fari Yardim in der Hauptrolle. Den kennen wir ja, vor allen Dingen die meisten kennen den aus Jerks. Ich muss ja immer sagen, ich finde, der ist als Synchronsprecher für Animationsfilme, für abgedrehte Figuren ist der perfekt. Der spielt hier bei Pets, falls das jemand kennt, spielt er diesen durchgeknallten Hasen, spricht der im Deutschen, könnte ich mich bepissen vor Lachen, finde ich mega. Mhm. Aber das nur am Rande. Wir haben also einen Film, der spielt in Südfrankreich, da war ich ja erst im Urlaub, deswegen habe ich ja auch nochmal so ein bisschen extra Faible. Es geht um eine deutsche Familie, zwei Kinder, die ja, relativ gut betucht sind. Die Familie der Frau hat dort ein Anwesen, möchte ich es schon nennen. Das ist nicht nur so ein Haus, das ist wirklich ein Riesengrundstück. Und die sind dann halt dort im Urlaub. Und als sie eines Abends essen gehen, sind die in so einem Restaurant. Und du merkst schon, dass die Kellner und Kellnerinnen in diesem Restaurant, ja, die checken dort Touristen aus, die gut Geld haben und überlegen sich, ob sie vielleicht da sich in das Leben von denen irgendwie reinsneaken können, um da maximal viel abzugreifen. Entweder das Haus auszurauben oder die Konten zu leeren oder was auch immer. Also es geht halt schon Richtung Biohacking halt wirklich so viel über die persönliche Schiene zu machen, in das Leben sich zu integrieren, um dann maximalen Nutzen daraus zu ziehen. Und so passiert das auch an dem Abend. Die gucken sich halt diese Familie aus und die eine davon, eben die Theodora, gespielt von Carla Diaz, die ist halt auf der Landstraße dann irgendwo, lässt sich halt von ihrem Kollegen da einen Arm verletzen und dann ist die halt immer auf der Straße mitten in der Nacht und der muss ausweichen und er hat halt, die haben denen halt im Restaurant noch extra Alkohol gegeben, damit die halt wirklich denken, scheiße, wir können jetzt hier keine Polizei rufen, wir machen das irgendwie so mit denen. Und dann laden sie die ein halt zu sich nach Hause, um halt ihren Arm zu verbinden und sowas. Und sie fängt dann an halt Druck aufzubauen und sagt, ja, und ist immer noch nicht verheilt und es tut sehr weh und ich brauche halt unbedingt was, wo ich, ich habe gerade ein Bier gebracht gekriegt. Ist das schön?
Finde ich das Wahnsinn.
Genau. Und dann ist die halt fortan da und dann wollen die eigentlich loswerden, wollen der halt irgendwie so 1500 Euro geben und soll sich auch bitte auch verpissen. Und sie sagt dann halt, nö, und ich habe kein, jetzt weil ich so krank bin, konnte ich nicht arbeiten, habe jetzt meinen Job verloren, jetzt bin ich aus meiner Wohnung rausgeflogen und so. Also macht richtig Tränendrüse und baut richtig Druck auf und sagt, naja, sie haben doch hier so ein großes Haus, ich könnte doch für sie als Au-pair-Mädchen arbeiten und ihnen alles abnehmen und sowas. Und naja, widerwillig willigen sie dann ein und dann ist die halt in ihrem Leben irgendwo da. Sie stolpert halt um sie rum, putzt und kocht und macht Besorgung und sowas. Und dann aber baut sie ganz absichtlich zu jedem in dieser Familie irgendwie eine Beziehung auf. Und das ist irgendwie spannend. Ich fand das echt gut. Man muss eben diese Abneigung deutschen Filmen gegenüber ein bisschen ablegen, weil es ist schon in den Dialogen nicht gut. Also der Inhalt der Dialoge ist gut, aber du merkst, du bräuchtest gute Schauspieler, um das richtig darzubieten. Weil es wirkt manchmal echt aufgesetzt und ein bisschen peinlich. Also vor allen Dingen, was Safari Yardim so abliefert und so. Aus all dem nehme ich die Hauptdarstellerin Carla Diaz raus. Die ist wirklich großartig. Es ist so eine wirklich eindringliche, kleine, zierliche Frau, die wirklich eine Ausstrahlung hat und ein Selbstbewusstsein. Das macht echt Spaß, der zuzugucken. Die ist wirklich gut. Und das spitzt sich im Laufe des Films echt krass zu. Ist so ein, natürlich diese Art von Filmen, die jetzt sehr en vogue sind, ne? Dieses Eat the Rich-Ding. Das ist ja schon auch plakativ und das gipfelt auch in Absurdität. Also, ich fand's okay, was am Ende der Clou ist des Films. Ich fand's in Ordnung. Meine Frau hat gesagt, es ist absoluter Rotz, ey, wollen die mich verarschen, der Film war bis dahin so gut und dann der Schwachsinn. Also, das spaltet schon extrem. Man sollte sich's angucken. Ich fand's wirklich gut gemacht, weil es zwischendurch auch echt künstlerisch ist. Der Drehort ist ja mal wirklich ein Traum. Also das ist wirklich in Südfrankreich dort in so einem geilen Anwesen mit einem übelst krassen Garten und wie das alles gefilmt ist in echt guten Bildern. Also der Kameramann Frank Griebe macht einen wahnsinnig guten Job. Tolle Bildeinstellungen. Das hat mir echt gefallen. Ich mochte das. Auch wenn es eben diese typischen seltsam gestellten deutschen hölzernen Dialoge teilweise hat, fand ich es trotzdem gut. Also ich mochte das. Delicious auf Netflix, kann man sich mal reinziehen.
Ja, auf jeden Fall interessant, dass du den Film so lobst oder dass ihr beiden dort so viel anscheinend Spaß mit hattet, mit Ausnahmen. Also das triggernde Ende, das mich wiederum triggert. Der Film hat auf IMDb eine satte 4,4.
Ja, der kommt wirklich nicht gut weg. Und ich, der krankt an den üblichen Sachen und das kann viele ärgern. Aber mich hat, also gerade weil der von Anfang an diese echt experimentelle Bildsprache hat, die mich teilweise an so Filme wie The Infinity Pool oder sowas erinnert hat. Nicht ganz so krass und nicht ganz so künstlerisch, aber schon, es hatte genau diesen Vibe, diesen Urlaubsidylle, aber irgendwas stimmt hier nicht. So, und das Gefühl hat der Film für mich vermittelt. Das macht den für mich irgendwie sehenswert.
Ich weiß nicht, also irgendwie... Ja, irgendwie schaffst du es mir, den schmackhaft schon zu machen. Also
ja, könnte ja deliziös sein.
Könnte ja deliziös sein. Aber also viel schmackhafter hast du auf jeden Fall einfach den nächsten Punkt für mich gemacht, weil ich einfach überhaupt gar keinen Plan habe, was HK Ausrufezeichen ist.
Ja, wie hast du es vorhin oft gesagt? Hitler-Karamell?
Hitler-Karamell, ja.
Folgendes. Ja, natürlich. Ich würde natürlich anmerken, das heißt nicht Karamell, sondern Karamell.
Karamell.
Aber es ist ein bisschen die Einleitung zu einem Film, den wir nach deinem nächsten Mystery-Part besprechen. Ist aber gar nicht so schlimm, denn ich setze jetzt einfach schon mal so einen Anker, so einen Cliffhanger, weißt du?
Oh, okay.
Weil wir besprechen einen Film. Ich will jetzt nicht sagen, wie ich den fand. Aber falls ihr mal wirklich einen richtig, richtig beschissenen Film sehen wollt, dann könnt ihr gerne jetzt auf Netflix gehen. Da ist nämlich ein Film jetzt neu. Den kann man jetzt dort gucken. Es gibt Himmelskind auf Netflix.
Himmelskind sagt mir gar nichts.
Doch, guck mal kurz. Ich glaube, wir waren gemeinsam in der Sneak und zwar einer der beschissensten Filme, den wir jemals geguckt haben. Warst du nicht mit mir in der Sneak?
Da? Naja, also die beschissenste Sneak aller Zeiten geht an Insidious 2, aber...
Gut, gebe ich dir. Aber Himmelskind war dieser fürchterliche christliche Fundamentalistenfilm mit Jennifer Garner. Also Film, ich kann nicht so viel kotzen, wie der Film mich kotzen lassen. Oh Gott, ist das schlecht ausgedrückt gewesen. Also ich finde einfach keine Superlative. Dieser Film ist wirklich in meiner Worst Five ever. Der ist ganz, ganz schlimm. Und nicht so schlimm, dass es schon wieder unterhaltsam ist, siehe Madame Web, kann ich immer wieder nur hochhalten, ist wirklich sau unterhaltsam, so schlecht wie der ist, aber also wirklich, dass es weh tut, ist Himmelskind. Also wenn er mal wirklich denkt, boah, ich habe ein bisschen viel gegessen, zunehmen will ich nicht, Bulimie, hallo, der Film, der lässt euch kotzen, ist Alter. Wirklich so.
Berg, das ist auf jeden Fall, das ist mal ein Statement da, aber kann ich natürlich verstehen bei der Story. Und was ich halt so schade finde, ist halt, dass Jennifer Garner ja schon so einen kleinen Platz in meinem Herzen hat für Alias, die Agentin. Wird sie dort für immer haben, weil ich die Serie unglaublich gut finde und auch absolut unterbewertet. Also Aber ich habe auf jeden Fall von dem Film gehört. Ich habe ihn aber nicht gesehen, das wüsste ich.
Also es geht nicht schlimmer. Es geht wirklich nicht schlimmer. Das ist, boah, ist das ekelhaft.
Ach, das wolltest
du? Absolut.
Und du hast ihn gar nicht nochmal gesehen? Du dachtest einfach nur, passt jetzt.
Nee, ich wollte nur sagen, der Film ist so scheiße. Also der ist, wie gesagt, so legendär scheiße, dass der auf meiner Worst Five ist. Und der ist jetzt, habe ich gerade gesehen, neu bei Netflix. Kann man also gucken. Wenn man sich mal einen Tag versauen will, bitte.
Ja, ich glaube, wenn die Leute sich eins mitnehmen aus dieser Folge, dann, dass sie Himmelskind gucken sollten. Das ist doch ganz klar.
Mhm. Gut, dann lieber zu was schön. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt einen Anker gesetzt habe für den Film, den wir nach deinem Mystery Part besprechen. Vielleicht ist es ein bisschen wertend schon im Vorfeld, keine Ahnung. wir gehen zum Mystery Part, dann lieber was Schönes. Lieber nochmal Blind Ranking, da freue ich mich drauf, das mag ich.
Exakt, und zwar habe ich so ein bisschen versucht, in der Art des Films, die wir gleich besprechen, Filme zu nehmen, die so eine Art beschränkten Schauplatz haben und trotzdem halt auch eine Mystery-Komponente haben. Also nicht einfach nur ein Kammerspiel, sondern es muss halt ähnlich mysteriös sein, wie das jetzt bei unserem kommenden Film der Fall ist. Und es war gar nicht so einfach, da fünf Filme zusammenzufinden.
Die Kriterien hättest du ja auch nicht spezieller fassen können.
Ja, aber das ist ja praktisch, das ist ja im Grunde genommen so die grobe Story von dem, was uns gleich erwartet. Also
das stimmt.
Der Rahmen Absolut. Der Story, ne? Also da kann
genau.
man ja.
So kann man begrenzter Raum und Mystery.
Okay, ja. Pass auf, ich starte einfach mit dem Film, den wir gleich besprechen. Mit Brick.
Save 5, egal was da noch kommt, das muss die 5 sein.
Okay. Cube.
Ich mochte den damals echt gerne. Ich weiß aber nicht, ob der gut gealtert ist. Wenn ich den jetzt mal gucken würde, ob der immer noch geil ist.
Ich habe auf jeden Fall total Bock, den mal wieder zu schauen, weil das bei mir auch ewig her ist. Und der hat ja nur, der hat ja irgendwie 3,50 € gekostet, ne? Also der hat ja, ist ja wirklich ein Low-Budget-Film. Und ja. Ich weiß noch, dass ich den schon gut fand damals und dass der hat auch ein cooles Ende. Aber es gibt ja auch noch Cube 2 und 3, ne? Und
die müssen ja wirklich fürchterlich. Und Cube Zero gab's da auch noch.
Ach stimmt. Aber können wir ein Spezial machen.
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall witzig ist, dass mir ein was besonders im Gedächtnis geblieben ist bei Cube. Und zwar
Gummibärchen, rote, nur rote Gummibärchen.
Das ist mir im Kopf geblieben.
Das habe ich zum Beispiel vergessen, dafür aber die Laser-Gitter-Zerhexel-Szene. Ja,
absolut. Also nur bei Resident Evil später wurde das besser vermarktet. Aber Cube hat es zuerst gemacht, da muss man sagen. Da hat Resident Evil bestimmt geklaut.
Ja, schon ein bisschen. Wo packst du den Film hin?
Cube. Ich mochte den ja. Also ich weiß ja nicht, was noch so kommt, aber ich setze den jetzt einfach mal auf die 3.
Okay. Cloverfield Lane.
Oh, Cloverfield Lane. Also der zweite Teil.
Mhm.
War richtig gut. Fand ich wirklich toll. Aber gut, wem erzähle ich das? Mary Elizabeth Winstead. Hm. Und John Goodman.
Und wirklich John Goodman.
Ja. Coole Kombi für so einen Kammerspielfilm. Den fand ich wirklich gut. Den setze ich auf die 2.
Escape Room.
Du kleines diabolisches Schweinchen. Ich setze den auf die 4 und nehme, was du mir gibst für die 1.
Ja, dann musst du dich jetzt mit einem spanischen Film begnügen, und zwar Der Schacht.
Ja, okay. Schlecht war der nicht. Also nee, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, der verdient das nicht, dort zu sein.
Ja, es gibt ja mittlerweile einen zweiten Teil von Der Schacht, ne?
Habe ich nie gesehen.
Ja, ich wollte den schon mal anmachen, aber meine Frau hat sich gewehrt, deswegen ist es noch nicht dazu gekommen. Also würde mich schon interessieren, was sie da so storytechnisch machen. Mal schauen. Ich fasse nochmal zusammen. Der unglaublich tolle Film Brick ist auf Platz 5. Auf Platz 4 Escape Room. Auf Platz 3 Cube. Auf Platz 2 Cloverfield Lane. Und auf Platz 1 Der Schacht.
Hm. Kann ich schon ganz gut mitleben. Hätte ich ein bisschen anders gemacht. Also ich glaube, dann in dem Zusammenhang wäre Cloverfield Lane schon die 1.
Hm.
Aber ansonsten ist das okay. Witzig, der Schacht ist ja auch etwas, was so ähnlich ist wie etwas, was wir heute noch besprechen.
Ja, ja. Na gut, okay, mal gucken, wie du da die Kurve, kannst du mir später auf jeden Fall erklären? Ja, sprechen wir mal über den Film, der ist in deiner Liste, ich sag mal so, gunsttechnisch nicht so, nicht nach oben geschafft hat.
Naja, es gab, also du hattest mir 5 Plätze geboten, ich hätte gerne Platz minus 120 gemacht.
Und das Schöne ist ja noch, dass ich dich sozusagen dazu gebracht habe, den noch zu gucken.
Ja, schön Dank auch, ne? Schön, gestern saßen wir auf der Couch, haben schön die 4. Staffel von The Bear zu Ende geguckt, hatten noch Zeit und du hast mir geschrieben, übrigens, ich guck gerade auf Netflix Brick, wenn du da noch Zeit hast, könntest du ja mal reingucken, können wir zusammen drüber reden. Und dann dachte ich mir, oh gut, geht nur 1:40, passt, hab ich gemacht. Gott, ey, hab ich gemacht, ja.
Hast du gemacht? Ja, also erstmal die, also... Erstmal, Brick ist praktisch noch dampfend frisch, also Stand heute, wir nehmen am 11.7. ja, auf und er kam am 10.7. raus, also ist praktisch wirklich ganz neu auf Netflix zu sehen.
Ja, und wir waren Early Adopter.
Sozusagen und trotzdem des guten Schweighöfers auf dem Thumbnail habe ich mich durchgerungen, den Film zu starten, einfach weil die Story einfach mein Ding ist. So, ne? Ich mag halt dieses Mystery-Ding und dieses total simple Setup. Es geht darum, dass er zusammen mit seiner Freundin in einem renovierungsbedürftigen Haus wohnt. Und der Film startet abends an irgendeinem Tag und am nächsten Morgen, die streiten sich irgendwie so ein bisschen und haben unterschiedliche Ansichten, wie ihr Leben weitergehen soll. Und dann will sie sich von ihm trennen, möchte zur Tür raus und auf einmal ist da so eine komische Wand. Also nicht so eine Maurerwand, sondern irgendwas Hightech-mäßiges. Und auch hinter den Fenstern und hinter allen Öffnungen sozusagen zur Außenwelt ist auf einmal diese komische Wand und sie wissen nicht, warum die da ist. Sie kommen nicht durch die Wand durch und müssen dann irgendwie das Rätsel lösen, warum das da ist, beziehungsweise irgendwie aus dem Haus rauskommen. Das ist das Grundsetup des Films. Und ich dachte, klingt nicht schlecht, ist ein deutscher Film, vielleicht können wir ja genretechnisch irgendwie mal wieder was reißen. Und dann habe ich den angemacht. Und dann habe ich direkt Berg geschrieben, ohne zu wissen, ob der gut ist oder nicht.
Okay, das wollte ich jetzt mal gucken. Ich wollte wirklich wissen, wie sehr du mich hasst. Dann verstehe ich es, wenn du es einfach angemacht hast und gesagt hast, ja, kannst du ja auch gucken, dann ist ja okay. Ich glaube, also, hättest du dich getraut, mir das zu schicken, wenn du schon irgendwie so 20 Minuten im Film gewesen wärst? Weil ich fand es eigentlich schon
also ganz ehrlich,
Minute 1 unterirdisch. Muss ich ehrlich zugeben. Ich fand es wirklich ganz, ganz schlimm von Anfang an. Und es ist nicht besser geworden, sondern eigentlich nur schlimmer.
Also ich habe auf jeden Fall auch meine Probleme mit dem Film. Ich kann dir aber sagen, dass ich ihn nicht so schlecht fand wie du. Das kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Okay. Ich fand ihn dann am Ende irgendwie okay, aber er hat halt seine Probleme. Und ich finde, das größte Problem fängt halt damit an, dass Schweighöfer, der hier zusammen mit seiner auch im realen Leben Partnerin Ruby O'Fay zusammenspielt und die beiden machen in den ersten Minuten alles, nur nicht Schauspielern. Und das ist halt ein riesiges Problem, weil ich habe halt wirklich das Gefühl, die haben gar keinen Bock. Also ich spüre keine Chemie.
Das ist so unsäglich. Also du sagst das gerade, ne? Die sind im wirklichen Leben ein Paar. Und da musst du erstmal hinkriegen, keine Chemie miteinander zu haben. Das ist halt schon wirklich gut. Also als Paartherapeut würde ich jetzt sagen, dass zum Scheitern verurteilt. Ist schon schwierig. Also auch vor allen Dingen, wie die aussehen beide. Also wer da das Kostümbild gemacht hat. Also in was für Klamotten läuft die denn rum? So ganz komisch. Ich denke mir ja immer bei einem Film, wenn jemand sich über das Kostümbild Gedanken macht, will ich ja damit was ausdrücken. Ich will der Figur mit der Art des Kleidungsstils eine Charakterisierung geben. Aber was soll denn das hier bei der sein? Ich fand das alles komisch.
Ich weiß nicht, ich fand das so unscheinbar, dass ich mich nicht mal mehr erinnern kann, wie sie was sie getragen hat. Also das war ziemlich egal. Bei ihm war ja, das gut, auch... Gut,
unscheinbar wäre jetzt nicht das Wort, was ich verwendet hätte. Okay.
Ja, keine Ahnung, ist mir nicht so aufgefallen. Aber ich weiß ja auch nicht, wo du schon wieder hingeguckt hast, du kleiner Schweineberg.
Nee, überhaupt nicht. Also es war wirklich absoluter Masochismus, diesen Film zu gucken, weil es wirklich... Also mit jeder Szene wurde es echt schlimmer. Wir haben uns nur angeguckt auf der Couch und dachten uns, oh Gott, es ist wirklich schlimm, oder? Es ist wirklich schlimm. Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist, also...
Also jetzt
wirklich,
mal
wie lieblos kann man denn in so eine Story einsteigen? Wir kriegen erzählt, ja, ganz am Anfang, genau, wir fangen jetzt einfach mal ein bisschen an bei der Beziehung der beiden. Wir kriegen erzählt, dass die wohl ein Kind verloren haben. Das ist im Prinzip so der erste Anker und dass die beiden so ein bisschen nebeneinander herleben. Er ist Spieleentwickler und ist im Prinzip den ganzen Tag nur in Online-Meetings, um irgendein Videospiel halt irgendwie an den Start zu bringen, in Calls, in sonst was.
Um das neue Spiel zu pitchen.
Ja, genau. Und du merkst halt, sie will die Beziehung wieder aufleben lassen nach diesem natürlich schlimmen Schicksalsschlag, der beide hart getroffen hat und einfach die Beziehung auch ins Wanken gebracht hat. Und sie schlägt ihm ja vor, komm, wir setzen uns jetzt in den VW-Bus, ne? Natürlich muss ein VW-Bus sein, ist ganz klar, und fahren nach Paris.
Elenden Hipsters.
Und wir lassen alles hinter uns. Ich habe übrigens auch gekündigt und so. Also immer diese komische Scheinromantik in solchen Filmen als... Ach, keine Ahnung. Fand ich alles schlimm und plakativ. Und dann geht's ja halt darum, dass diese Beziehung halt wirklich auf der Kippe ist. Und jetzt kommt natürlich der große Moment, wo beide gezwungen sind, eingepfercht in dieser schlimmen Notsituation, sich wieder aufeinander zu verlassen, vielleicht wieder zueinander zu finden. Wir wissen es nicht, wie der Film ausgeht. Natürlich wissen wir, wie der Film ausgeht, aber egal. Und dann wird's noch schlimmer. Ich mag ihn ja wirklich gerne. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Aber schlimmer geht's nicht als Freddy Lau in diesem Film. Also Freddy Lau als der Typ, der mit seiner Freundin aus Barcelona in diesem Haus, wo die alle gefangen sind, in der Nebenwohnung in einem Airbnb Urlaub macht und die gerne die ein oder andere Droge zu sich nehmen und dann völlig druff irgendwo durch die Szenerie springen. Das hat nur genervt. Also wie schlimm drüber der ist in dem Film und es trägt eigentlich zu nichts irgendwas bei. Das hat mich auch ein bisschen angekotzt. Also bei solchen Filmen, die auf diesem begrenzten Setting sind, will ich nur sagen, musst du ja irgendeine Art Figurendynamik entwickeln. Und die hier, die ist halt wirklich schlimm. Die nervt nur.
Ja, also generell, also schon zwischen dem Hauptpaar funktioniert das nicht, zwischen dem anderen Paar funktioniert das nicht, zwischen den Paaren funktioniert das nicht. Und dann, das ist ja, also ne, wahrscheinlich ist das die clevere Metaebene, er ist ja Spieleentwickler und die buddeln sich sozusagen von Level zu Level, weil erst geht's in die andere Wohnung, dann geht's eine Etage tiefer zum Nachbarn, dann noch eine Etage tiefer und dann wollen sie in den Keller und da irgendwie rausflüchten über alte U-Bahn. Schächte oder Tunnel. Ich meine, man kann auch nicht von vornherein annehmen, dass vielleicht dort unten diese verkackte Wand auch vor ist.
Ja gut, aber die Idee war ja gar nicht so schlecht. Also wenn das halt so eine Wand ist, die sich halt über das Gebäude stülpt, kann es ja sein, dass im Keller das nicht so ist. Das fand ich schon ganz konsequent irgendwie.
Aber zu diesem Zeitpunkt... alles klar, Rick, kein Problem. Zu diesem Zeitpunkt wissen die ja schon, dass das irgendwie so eine Art übernatürliche Komponente dahingehend hat, die ist magnetisch und anscheinend wehrt die sich in irgendeiner Art und Weise. Ne, die hauen da ja so ganz viel Zeug irgendwie an die Tür, um zu gucken oder an diese Wand, um zu schauen, was passiert.
Jetzt ja, kommen Bilder wieder hoch.
Und auf einmal schießt dann die Wand diese ganzen Löffel und irgendwie und die anderen Sachen, die sie da so an diese Wand gepackt haben, zurück und durchlöchern den Rücken von Schweighöfer.
Ja, dann hat er einen Schlüssel in der Schulter. Das ist doch super.
Ja, sag ich dir. Ja, dann dachte ich mir halt auch so, ja gut, hätte man irgendwie schon erahnen können, dass unten diese Wand auch ist. Aber gut, okay. Den Punkt gebe ich dir, ja, irgendwo muss man ja Hoffnung schöpfen und irgendwas muss man machen. Das Ding ist halt wirklich auch nur das selbst und dann auch der Nachbar, ne? Hier, wie hieß er? Oswald. Das ist auch so.
Adolf Nachkriegsopa?
Adolf, also ganz, grausam deutsch gespielt. Wirklich auch kaum auszuhalten. Und dann
natürlich hat er eine Enkelin, die da ist und die ist nicht weiß und lesbisch. Natürlich, das war ganz klar.
Na gut, das ist ein Netflix-Film, das ist halt Standardprozedere. Und dann geht's ja noch eine Etage tiefer und dann kommt sozusagen der Bösewicht des Films, wenn man so möchte, ja. Und wo dann sozusagen sein Naturell enthüllt wird, dachte ich auch so, ey, also plakativer geht's auch echt nicht mehr, nee, oder?
Also weil der ja vor allen Dingen ab der Szene, wo er auftritt, ist er creepy. Ist er dubios und creepy und alle nehmen das so hin wie, ja, der ist halt hier und der ist zu Gast und sein Kumpel, mit dem er hier ist, der ist tot. Das ist, nö, und der verhält sich gar nicht seltsam. Nee, gar nicht.
Nö, das ist
ich ganz geht normal. Geht ihr mal vor, ich bleib hier bei dem, das ist okay. Also ich dachte mir, sag mal, bist du lebensmüde, bei diesem Psycho dort zu bleiben? Ja, eingesperrt mit Verschwörungs-Uli. Das ist echt schlimm, weil der auch solche Dinger raushaut, also wirklich solche absoluten Aluhutträger-Vibes schon ausströmt.
Das meine ich ja.
Und irgendwelchen Scheiß von sich gibt. Das ist wirklich, und ich denke mir die ganze Zeit, oh, Juri, Hals, Maul, ey.
Das ist genau das, was ich meinte, weil am Anfang, ja, okay, das ist auch schon irgendwie alles irgendwie komisch, wie er rüberkommt, das, was du schon gerade auch gesagt hast. Und dann fängt er ja an, ja, nee, ihr könnt nicht raus, weil draußen ist alles verseucht, die wollen uns hier verseuchen und hier drin sind wir sicher. Und dann fängt er ja an mit, schon mal was von Deep State gehört? Dann
dachte ich auch, ja, stimmt. Der Satz fällt echt.
Oh, nee. Und dann, also da musste ich auch, also da, nee. Also, wie gesagt, dicker hatten sie es nicht, so mit der Verschwörungsthematik. Hätte man irgendwie auch subtiler einbauen können. Und dann ist es natürlich auch noch ein ehemaliger Polizist, also zumindest sagt er das, weiß man auch nicht so richtig, ne? Aber passt dann natürlich auch ganz gut ins Bild. Also, ja, und dann, also wir spoilern jetzt ja auch einfach gnadenlos, weil der Film ist halt am Ende auch einfach so blöd, das ist dann völlig egal. Und ich hab dem Film vieles verziehen, weil ich irgendwie so diese Grundprämisse trotzdem irgendwie ganz cool fand und einfach darauf gewartet habe, was ist das jetzt für eine Wand, was steckt dahinter und so. Das wollte ich irgendwie schon wissen. Aber als er dann irgendwie wirklich so aus dem Nichts, weil er Spieleentwickler ist, diese App rekonstruieren kann, die der Typ, den Juri umgebracht hat, der hatte das irgendwie schon entschlüsselt, anscheinend auch in 2 Minuten 50. Ich weiß nicht genau, ich habe kein Feeling für die Zeit in dem Film, aber
es kann nicht wahnsinnig lange gewesen sein. Die sind ja am nächsten Tag aufgestanden und in der Nacht irgendwann gegen 3 oder 4 muss die Wand gekommen sein.
Genau, und dieser Typ, den Juri dort in der Wohnung ermordet hat, der hatte in dieser Zeit, also in einem halben Tag, irgendwie das Ding schon entschlüsselt, wie das funktioniert. Ja. Und hat eine App programmiert, mit der man dann irgendwie diese Türen oder diese Wände halt öffnen kann. Und da
gut,
dachte ich,
man muss jetzt dazu sagen, war ein Inside-Job, weil der in dieser Firma gearbeitet hat. Deswegen hat er vielleicht noch so ein bisschen Hintergrundwissen, was der Schlüssel sein könnte.
Das stimmt, aber dann halt aus der Sicht von Schweighöfers Charakter da irgendwie innerhalb von, also gefühlt 5 Minuten, diese zerstörten Daten nur von einer Videokamera irgendwie zu sehen, was er gemacht hat und dass er eine App entwickelt hat, das irgendwie zu rekonstruieren, fand ich dann auch sehr abstrus. Und das hat auch alles beim ersten Mal funktioniert und da dachte ich mir,
weißt du,
so,
was ich aber geil fand, ist, also wie gesagt, wir spoilern gnadenlos. Am Ende ist der Schlüssel dessen, dass im Prinzip das Muster der Wand ist so eine Art QR-Code, was das Handy filmen kann. Und dann kannst du auf der App so Punkte drücken, wo dann Lichtimpulse in so einer Art Morsecode ausgegeben werden, die in der richtigen Reihenfolge, in den richtigen Morsecode sozusagen dann die Wand öffnen.
Ja.
So. Das Ding ist aber, was ich nicht verstanden habe, es gibt eine falsche Möglichkeit, die Tür zu öffnen.
Das
fand ich so lustig. Das sind quasi, dann geht auch so diese Partikel, gehen dann zur Seite und dann ist das wie so eine Art Stargate. Ja, und da kannst du dann so durchgreifen und dann fühlt sich das komisch an und so, keine Ahnung. Und dann verhärtet das aber wieder und alles, was du quasi in der Wand gerade an Gliedmaßen und so drin hast, wird dann abgeschnitten. Und das ist die Erklärung dafür, warum wir vorher einen Typen in seiner Wohnung sehen, der keine Hände mehr hat, in der Ecke liegt, blutig. Und alles, was ich sehe in dieser dramatischen Szene, wo einfach ein Typ ohne Hände in der Ecke liegt, ist, dass ich mir denke, Karl, das tötet Menschen. Warum hat er keine Hände? Das fand ich so witzig. Kennst du das?
Nee.
Was nicht ist das? Schade. Schade. Du hättest dich jetzt in die Ecke geschmissen, wenn du es kennen würdest. Lamas mit Hüten, wer es da draußen kennt. Da gibt's, googelt das bitte, Steven. Guck dir das bitte nach unserem Podcast an. Lamas mit Hüten. Absolut legendär.
Das sagt
sind zwei
mir
Lamas,
aber was.
Die unterhalten sich und da liegt so ein Typ ohne Hände in der Ecke und da sagt die eine zu ihrem Mann, Karl, was hast du mit diesem Mensch gemacht? Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Karl, warum hat er keine Hände? Ich habe sie gekocht und gegessen.
Karl, warum?
So geil. Also, es ist wirklich gut. Kann ich empfehlen.
Fandest du denn das Ende von diesem Film gut?
Boah, fürchterlich. Vor allen Dingen, weil es auch so scheiße aussah.
Ja, also die kommen dann raus, ja, die schaffen es dann, die Tür mit dieser ominösen App zu öffnen und gehen dann dem Licht entgegen und man rätselt noch, hatte der Schwurbler vielleicht recht, ist draußen alles verseucht? Und was man schon während des Films halt mitbekommen hat, es gab halt irgendwie einen Brand in der Hafen City, wo die besagte Firma, für die dieser Typ, der die App entwickelt hat, gearbeitet hat, da gab's ja einen Brand und anscheinend sind das so kleine Nano-Roboter-Teilchen, die dann im Ernstfall halt Räume und Gebäude hermetisch abriegeln. Und durch diesen Brand in der Hafen City hat sich das verselbstständigt und hat dann da, ich weiß nicht, ob ganz Hamburg oder nur ein Teil davon halt mit diesen Wänden oder mit dieser Schutzschicht überzogen.
Ja.
Das ist das Ende. Also die kommen dann raus, sehen das und entscheiden sich dann natürlich mit ihrem Bulli nach Paris zu fahren.
Naja, was du halt eben dann so machst. Wenn ja, gerade halt irgendwie alle, die um dich rum waren, sind gestorben und ja, jetzt denkst du dir, oh nee, stimmt, haben wir falsch gemacht. War ein Fehler, haben nicht miteinander geredet, haben auch einfach nie darüber gesprochen, dass wir ein Kind verloren haben und ja, nee, war auch nicht gut, dass wir dann gearbeitet haben. Nee, ist schon besser, wenn wir jetzt nach Paris fahren, ist schon gut.
Also aber
da ist auch alles okay.
Das stimmt natürlich nicht ganz, denn ich finde, die eine Szene, in der sie schauspielern, ist dort, wo sie sich dann halt das erste Mal gegenseitig da anschreien und über den Vorfall halt sprechen, den sie bis dahin halt komplett ignoriert haben. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, jetzt versuchen sie zu schauspielern und da irgendwie was reinzubringen. Das fand ich okay. Das war auf jeden Fall eines der Highlights des Films, dass dort halt mal probiert wurde zu Schauspielern. Und was ich prinzipiell fand ich eigentlich die Grundstory gar nicht so schlecht, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass irgendwie am Ende vielleicht die Wand einfach verschwindet und weil sie sich ausgesprochen haben und das Ganze war nur eine Metapher für ihre Beziehungsprobleme und sie haben die Wand gelöst und so. Das hätte ich irgendwie super quakig gefunden, aber es gab ja wirklich eine Erklärung, warum ist diese Wand da und wo kommt die her? Und das fand ich erstmal im Kern eigentlich gar nicht so schlecht. Aber
weißt du,
halt
die Wand, als ich habe halt auch zwischendurch mal gedacht, okay, wenn die jetzt wirklich die Wand als Metapher nehmen für dieses Trauerspiel von Schauspiel, was wir gerade sehen, dann kann das nur scheitern. Haben sie zum Glück dann nicht gemacht, aber das wäre zum Beispiel, glaube ich, ein geiler Film. Wenn die das nicht so abgespaced gemacht hätten, wenn die Wand wirklich wie, ich sag jetzt mal, einfach eine unsichtbare Barriere gewesen wäre, dass das nicht so diesen Tech-Anstrich hat. Und wenn es wirklich um was Zwischenmenschliches gegangen wäre und sich wirklich den ganzen Film über einfach nur zwei Personen irgendwie aussprechen, ist dann ein anderer Film, gebe ich zu.
Ja, genau, wollte gerade sagen, ja.
In der Prämisse hätte ich das ganz cool gefunden, dann irgendwie, wenn dann rauskommt, okay, du merkst irgendwann, okay, die haben einen Ausweg gefunden, aber die Wand war nie da, irgendwie so. Das ja, hat irgendwie was mir Gänsehaut so über den Rücken jagt, aber das war in diesem Film halt alles nicht vorhanden.
Wäre halt ein anderer Film, ein anderes Genre und hätte auch nur funktioniert mit Schauspielern. Deshalb hat das hier natürlich nicht geklappt. Ja, ich bin halt ein Sucker für solche Setups und solche Stories und von daher hat der vieles falsch gemacht und die ein, zwei Sachen, die er richtig gemacht hat, die schreibe ich dem Film auch zu. Ich finde, es gibt ein paar ganz nette Kamerafahrten, die haben auch ein gutes Setting gehabt. Also wir haben in Prag wohl gedreht und haben da auch dieses Set halt sehr aufwendig aufgebaut. Ich finde, das sieht man dem schon an. Also das wirkt jetzt nicht irgendwie so ganz billig. Und man hat sich schon Mühe gegeben, aber man braucht ein besseres Drehbuch, man braucht Schauspieler, die schauspielern und vor allem nicht so eine dödeligen Dialoge. Also, ja.
Ja, Mühe allein reicht nicht. Ich kann es leider nicht so wohlwollend sehen wie du. Ich habe 1 von 10 Punkten vergeben.
Das ist wirklich hart.
Ich fand's wirklich übel. Ich fand's wirklich ganz, ganz unterirdisch. Ja.
Schön, okay. Das ist endlich mal wieder ein Punkt, den ich von meiner Bucketliste streichen konnte. Ich habe Berg dazu gebracht, einen 1-Punkte-Film zu gucken.
Ja, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, was du damit machst. Ja, gut. Kommen wir von schlechtem Schauspiel zu gutem Schauspiel. Das ist auf jeden Fall unbestritten. Ich habe es vorhin kurz erwähnt und ich wollte natürlich liebend gerne auf dich warten und das mit dir zusammen machen, aber ich habe es jetzt halt schon durch. Ich konnte nicht warten und dachte mir, ja, was die nächsten Wochen so ansteht hier bei Steven Spielberg, ja, könnt ihr euch auf einiges freuen, auf einige Specials und so. Und dann ist es so lange hin, dass ich mir denke, ja, vielleicht ist es dann blöd. Deswegen rede ich jetzt schon mal über Staffel 4 von The Bear. Naja, du kommst, das ist doch Wasser auf deine Mühlen. Du bist Riesenfan.
Ja, das war auch ein ernst gemeintes Woo!
Ja. Staffel 4. Was kann ich dazu sagen, ohne groß zu spoilern, für jemanden, der es jetzt halt noch gar nicht gesehen hat? Die Serie handelt ja im Grunde genommen einfach davon, dass Carmi, gespielt von Jeremy Allen White, das Restaurant von seinem verstorbenen Bruder übernimmt. Anfangs in der Serie heißt es The Beef. Ist also so ein Sandwichladen. Und da er einer der talentiertesten Sterneköche der Welt ist, versucht er natürlich dieses Niveau der Küche da auch reinzubringen, um den Laden eben zum Laufen zu bringen, der halt wirklich tief in Schulden steckt und so weiter und so fort. Und das sehen wir halt in Staffel 1 bis 3 die ganze Zeit, ne? Erst ist das so ein Sandwichladen, der dann laufen soll und dann gibt's nochmal so eine Wendung und dann denken sich, mach mal ein richtiges Restaurant draus und dann geht's darum, okay, wir versuchen also eine gute Kritik zu kriegen und das dann zu eröffnen und sowas. Und jetzt mittlerweile ist es eben so, in Staffel 4, dass dieses Restaurant große Schwierigkeiten hat zu überstehen, denn es ist überraschenderweise wahnsinnig teuer, so ein Sterne-Restaurant, was noch keinen Stern hat, abgesehen mal davon, zu führen auf diesem hohen Niveau. Und wir beschäftigen uns eben gar nicht mal so viel, wie ich gedacht hätte, mit Küche, sondern viel mit Menschen. Das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Es geht halt schon ein bisschen wenig um Kulinarik und sowas. Ist ein Setting, was ich sehr, sehr mag. Es geht dann halt immer, immer mehr um die verschiedenen Personen, die man alle auch sehr lieb gewinnt, die alle auch wirklich gut gespielt sind. Also castingmäßig macht dieser Serie niemand was vor. Und in Staffel 4 haben wir so ein bisschen die Situation, dass sich das alles eben schon langsam zuspitzt und was passieren muss in der Dynamik des Teams, damit dieses Restaurant überhaupt noch überleben kann. Und das ist wie immer gut gemacht und ich kann gut verstehen, warum diese Serie so außergewöhnlich gute Kritiken bekommt und von so vielen Menschen gefeiert wird. Weil das ist wirklich eine Serie, die kann ich mit nichts anderen von den Big Playern auf dem Serienmarkt vergleichen. Denn die hat wirklich ihre eigene Art und Weise, ihre eigenen Art zu erzählen vor allen Dingen. Also es ist vor allen Dingen eine erzählerische Serie, die in wirklich vielen Dialogen, vielen verschiedenen zwischenmenschlichen Sachen versucht, diese Story zu vermitteln. Und das macht die sehr unvergleichbar zu allen anderen, was es da so auf dem Markt gibt. Das Ganze wird natürlich getoppt von haufenweise Cameo-Auftritten oder mehr als Cameo-Auftritten von allen möglichen Stars, die sich hier die Klinke in die Hand geben. Also ich feiere jedes Mal, auch wenn es immer nur ganz kurz ist, dass Bob Odenkirk da eine Rolle hat. Kommt auch wieder in Staffel 4 vor. Brie Larson kommt nochmal vor. Die ist auch irgendwie richtig, richtig toll in dieser ganz kleinen Rolle, die sie da hat. Und allerhand Personen, die hier mitwirken, den merkst du an, dass das echt viel Liebe kostet, um hier dabei zu sein. Und das macht schon was aus. Und es ist auch mutig, weil wir haben in der finalen Folge der 4. Staffel haben wir zu 80% einfach nur einen Dialog zwischen zwei Personen an einem Ort. Das ist die letzte Folge der vierten Staffel. Das ist schon krass. Das muss man sich erstmal trauen können, aber da kommt echt viel zutage. Und auch nochmal, keine Premiere, aber etwas, was im Prinzip so gut wie jede Sichtung selten vorkommt. In der vorletzten Folge hat meine reizende Sofabekleidung ein paar Tränen verdrückt. Mm. Also das war schon eine Emotionskeule, die echt trifft. Das kann man wirklich so sagen. An dieser Szene ist Jamie Lee Curtis nicht unbeteiligt, die ja auch wirklich eine tolle Rolle in der Serie hat, muss man einfach sagen, als die Mutter von Carmi. Das ist schon alles gut. Für mich ist es die schwächste Staffel bisher, weil nicht, weil es nicht gut gemacht ist, sondern weil ich langsam denke, oh Leute, kommt mal zu irgendeinem Punkt. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl auch in den Staffeln davor. Ich denke mir, erzählt wirklich in 10 Folgen eine Handlung, die du in einer erzählen könntest. Das stört mich ein bisschen. Ich glaube, das hat dich nicht so gestört. Deswegen wird es dich auch diesmal wieder nicht stören. Aber ich glaube schon, dass es der Serie gut tun würde, mal so ein bisschen aufs Ende zuzusteuern. Ich werde es gucken. Ohne Frage. Es ist ohne Frage ganz, ganz hohe Qualität, vor allen Dingen schauspielerisch. Aber, um wieder mal diese Floskel zu bemühen, kleiner haben sie es nicht. Also es ist halt auch wirklich manchmal, es ist immer alles trostlos. Bis dann wirklich mal so ein Lichtblick kommt und mal jemand gute Laune hat, dauert es ein bisschen. Wenn der Punkt dann gekommen ist, dann ist der Kontrast natürlich da und man freut sich drüber und das wirkt auch. Aber man muss schon durch das Tal der Trostlosigkeit schreiten mit diesen Figuren zusammen. Macht man aber trotzdem irgendwie ganz gerne. Also ich kann es schon empfehlen, The Bear Staffel 4, immer noch so besonders wie von Anfang an. Aber die Ziellinie sollte man langsam mal irgendwo in den Horizont rücken.
Das ist ja generell nicht das Schlechteste, wenn man schon so auf die vierte, fünfte Staffel zugeht. Es gibt halt selten Serien, die das über eine noch längere Spanne gut tragen. Also das ist immer problematisch, weil du dann halt Schwankungen hast oder oft dann generell Abfall nach unten. Es ist schon schwierig, das Niveau zu halten oder das noch zu steigern.
Vor allen Dingen, wenn es keinen Masterplan gibt. Also ich glaube halt jetzt auch nicht, dass die in Staffel 1 oder 2 schon wussten, wie viele Staffeln sie machen wollen, was sie da erzählen wollen. Ich glaube, das ist halt immer aufgrund des Erfolgs dann so angeschuht irgendwie. Im Gegensatz ist, glaube ich, zu sowas wie, ich will es jetzt nicht lügen, aber ich glaube, Better Call Saul war ja so, dass die von Anfang an eigentlich wussten, wo das hinlaufen soll und was sie erzählen wollen, weil sie natürlich ja auch den Endpunkt Breaking Bad irgendwo hatten, wo sie wissen, dort muss das irgendwo münden, dass diese Vision, die macht schon irgendwie ein bisschen mehr aus und dann fühlt sich auch wenig überflüssig an oder fast
also
gar nichts.
Also die Schreiberlinge von Lost, die wussten auch von Anfang an, wo sie hin wollen. Das ist
ja, okay. Ja. Es erinnert mich wieder, ich habe es glaube ich schon mal im Podcast erzählt, es gibt in der letzten Folge der vorletzten Staffel, also der 7. von Rick and Morty, gibt es eine Folge, wo es einen Lost Gag übers Ende gibt. Das ist wirklich großartig.
Ah, verdammt, jetzt hast du mich, muss ich doch weitergucken. Naja, gut, also du brauchst mich jetzt nicht großartig anfixen, The Bear weiterzugucken. Das wird, ich vermute fast mal, so das nächste sein nach Nine Perfect Strangers, was wir jetzt gerade gucken, die zweite Staffel. Und dann werden wir da sicherlich weitermachen. Also ich wüsste nicht, was ich da noch vorschieben soll, weil meine Frau natürlich auch Bock hat, weiterzuschauen. Wir sind da ja beide sehr, sehr vorangetan.
Ja, und wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist die geilste Serie der Welt. Das ist einfach, das hebt sich so von allem ab und bricht jede Konvention, die man von so einer Serie gewohnt ist, finde ich. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich sehe, dass die Serie wirklich eine totale Außenseiterrolle irgendwie hat. Und dadurch, glaube ich, so gut ankommt.
Der Underdog unter den A-Serien.
Ja, der Underdog. Ah ja, das ist schön, ja.
ja, also ich sag mal so, Underdog bei Squid Game kann man schlecht sagen, weil Squid Game hat mit der ersten Staffel ja einfach schon 12 Millionen Rekorde aufgestellt. Ist ein Phänomen geworden. Im Grunde aus dem Nichts. Ich habe erst heute mit meiner Kollegin drüber gesprochen, weil sie meinte, ja, gab's ja so den Hype und auch so viel Werbung von Netflix und so. Habe ich überlegt und dachte so, das kam doch damals einfach raus, ein paar Leute haben das gesehen, haben gesagt, wie krass das ist und was das halt für die Brutalität und die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Und ich glaube, das ist dann einfach so eine Fahrt geworden, die dann Schwung aufgenommen hat und dadurch ist das ins Rollen gekommen und irgendwie wurde es dann zu einem Phänomen. Ich glaube nicht, dass das einen großen Masterplan dahinter gab.
Nee, ne? Also das hat irgendwie alles gestimmt damals. Es lässt sich halt einfach sehr, sehr leicht vermarkten. Das muss man einfach dazu sagen, weil es so ikonisch ist in diesen, vor allen Dingen Staffel 1, die Trainingsanzüge und die Schuhe. Das war halt der Marketing-Coup. Wird ja jetzt auch immer mehr, was so Product Placements in Verbindung mit Serien, wo dann die Grenze zwischen Realität und Filmwirklichkeit dann halt so verschwimmt, das wird immer mehr. Also ich kann da jetzt nicht so deep reindiven, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Hintergrund, gerade zu dem Formel-1-Film mit Brad Pitt, was da innovativ alles gemacht wurde, um die Grenzen zwischen Film und Wirklichkeit aufzulösen, gerade markentechnisch. Also das ist heftig. Also was Filme uns in Zukunft an auf der Basis von reinen Brands liefern werden, ist halt echt krass, dass das alles so eins wird. Ist auch ein bisschen pervers kapitalistisch, aber der Trend wird genau dahin gehen. Und so war es bei Squid Game auch. Also dass sie diese Trainingsanzüge und vor allem diese weißen Vans so vermarktet haben. Was haben die der Serie zu verdanken?
Ja, und jetzt sind wir angekommen bei Staffel 3, die, wenn wir ehrlich sind, eigentlich der zweite Teil der zweiten Staffel ist.
Absolut.
Also stehen geblieben sind wir ja praktisch nach dem Aufstand, der von den Spielern gestartet wurde unter der Führung von Ji-Hoon. Ji-Hoon? Ji-Hoon?
Ji-Hoon, ja.
Ji-Hoon. Ja. Und das hat ja dann letzten Endes nicht so funktioniert, wie sie es geplant hatten. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und es geht sozusagen einfach weiter im Game, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Das heißt, wir sind also wieder auf der Insel, immer noch bei den Spielen. Ich weiß nicht mehr, wie viele jetzt am Anfang der dritten Staffel dann noch übrig sind, aber es war schon relativ dezimiert. Und wir beobachten dann also in den ersten beiden Folgen Ji-Hoon, wie er einfach nur vor sich hin vegetiert. Das hat mir ehrlich gesagt, ging mir ein bisschen auf den Sack, weil er wirklich nur noch ein Häufchen Elend war und irgendwie gar nichts mehr gerafft bekommen hat. Hat sich dann natürlich ein bisschen gegeben, hat sich dann wieder gegeben nach ein paar Folgen. Und was mir generell auch schon bei der zweiten Staffel so ein bisschen Fragen zumindest aufgestoßen ist und jetzt, nachdem ich die dritte Staffel gesehen habe, auch so ein bisschen übel aufgestoßen ist, sind diese Sideplots, die hier eingebaut wurden, die halt auch einen relativ großen Bereich einnehmen. Und der eine ist ja dieses Mädel, was dort eine Soldatin spielt und irgendwie schon in der ersten, also in dem ersten Teil der Staffel, also in der zweiten Staffel, ja schon ihren Auftritt hatte und wo so ein bisschen der Background erklärt wurde, dass sie da in diesem Freizeitpark gearbeitet hat und da diesen Mitarbeiter hatte mit der Tochter und jetzt stellt sich irgendwie raus, dass sie den nur retten wollte und irgendwie denke ich so, what the fuck? Und dann am Ende auch so, es gab halt überhaupt gar keinen Kontakt zur Hauptstory. Ich frage mich, warum man das überhaupt gemacht hat, weil die mir eigentlich auch völlig egal war. Also das war so direkt so ein Ding, was mir so von Anfang an übel aufgestoßen ist. Und selbst dann auch noch der nächste Plot, also es gibt im Grunde genommen drei, ne? Es gibt Ji-Hoon als Hauptplot, dann gibt's einmal den Plot von dem Mädel und dann gibt's den Polizisten und wie wir ja wissen, der Bruder von dem Game Master, der irgendwie nach der Insel sucht weiterhin.
Ja.
Und auch den Zeitplot fand ich irgendwie so. Also ich hätte eigentlich viel mehr von Ji-Hoon sehen wollen und mehr von den Spielen und vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr, weil die haben wieder richtig Spaß gemacht. Da waren geile Spiele dabei, die mich auch wieder gepackt haben, die mich auch emotional mitgenommen haben.
Ich muss auch sagen, der
Gewalt.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde diesen Grad der Perfidität, den die hier haben, der funktioniert halt richtig gut. Diese psychologischen Effekte, die nutzen, um die Spieler gegeneinander auszuspielen in diesen komischen, einfach im Prinzip nur Mordmaschinen-Games, die da haben, die sind wirklich küchenpsychologisch stumpf, aber das funktioniert. Und so wie es bei den Leuten in der Serie funktioniert, funktioniert es auch beim Zuschauer. Und natürlich ist das nicht frei von Kritik und auch manchmal sehr, sehr platt, aber nicht weniger wirkungsvoll. Und ich muss sagen, ich bin wirklich manchmal sitzig auf der Kante der Couch bei den Spielen, weil die das schaffen, das so spannend zu machen, dass es mir wirklich auch Freude macht. Also ich muss auch wirklich sagen, Chapeau, das finale Spiel, das ist wirklich, wirklich gut. So simpel die Ausgangsprämisse für dieses Spiel ist, so stark sind die Mechanismen währenddessen. Also das mochte ich gerne. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, bei dir war es nicht so und bei den meisten anderen auch nicht. Ich fand die zweite Staffel zum Beispiel besser als die erste. Weil die sich in der zweiten Staffel sind die ein bisschen weg von dem Spektakel der Spiele gegangen, hin zwar immer noch in den Spielen, aber zu diesen psychologischen Mechanismen. Das finde ich, das machen die schon, wenn es immer noch um die Spiele geht, konsequent auch weiter in der dritten Staffel. Plus diese Sideplots, die ich, gebe ich dir recht, auch nicht brauche. Aber ich kann da relativ wohlwollend drauf schauen. Ich bin bei dieser Serie sowieso relativ wohlwollend. Das lag aber so ein bisschen daran, dass ich nichts mehr erwartet habe nach der ersten. Weil ich fand die erste überhyped. Ich fand die unterhaltsam, aber ich fand die nur ganz gut. Ich fand es insgesamt, dann dachte ich mir so, okay, ja, über dieses Plakative sei da nicht hinausgekommen. Es ist schon okay, aber es ist jetzt nicht so prall. Und bin mit der Einstellung an die zweite gegangen und die zweite Staffel habe ich in einem Rutsch geguckt. Und die fand ich damals richtig cool und habe mich auch gefreut, dass es dann relativ zügig auch weitergeht und dass ich es jetzt abschließen konnte mit der dritten. Und mir hat das Spaß gemacht. Es ist nicht frei von Schwächen. Es hat durchaus auch immer mal wieder fragwürdige Sachen. Sehr, sehr viele Sachen sind auch konstruiert und plot-convenient. Das kann man alles dem Ganzen vorwerfen. Aber im Grunde genommen ist es ja trotzdem, soll es ja unterhalten, genau wie die Leute, die dafür zahlen, den Leuten bei den Spielen zuzugucken, sind wir das, ohne dass wir es bezahlen müssen. Und das irgendwie auf irgendeiner Ebene funktioniert das auch.
Ja, also im Grunde genommen alles richtig, was du sagst. Ich würde jetzt sagen, ich baue jetzt hier zumindest mal so einen kleinen Spoiler ein, damit wir da noch ein bisschen über den heißen Shit der Serie noch reden können. Ich habe vorhin vielleicht ja auch schon so ein bisschen gespoilert, als ich gesagt habe, dass die Tante da ihren Mitarbeiter retten will. Aber ich denke, das ist jetzt nicht der Major-Spoiler gewesen.
Nee.
Deswegen mache ich das jetzt hier an dieser Stelle.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Und starte einfach mal mit... Ne, also ich würde sagen, es dürfte die schnellste Seriengeburt aller Zeiten sein, die wir hier begutachten dürfen. Also es läuft ja bei diesem Spiel im Hintergrund eine Uhr. Also man kann tatsächlich ja nachvollziehen, wie lang es gedauert hat, bis die eine schwangere Spielerin, die dabei ist, die 333, ihr Kind dort bekommt während eines Spiels. Ja, das Spiel ist ja Verstecken am Ende. Es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe muss sich verstecken, die andere muss suchen und dann mindestens eine Person umbringen, um dann halt rauszukommen. Und die sich verstecken müssen, irgendwie haben Schlüssel und müssen Türen finden, um halt rauszukommen. Und da passiert es dann halt, dass auf einmal irgendwie natürlich der Geburtsprozess beginnt, die Fruchtblase platzt und satte 5 Minuten später ist das Kind da. Ich dachte, what the fuck, Alter, keine Sturzgeburt der Welt funktioniert so schnell. Finde ich funny, aber muss natürlich so sein. Ist ja muss ja plot convenient sein, damit halt dann der wahrscheinlich lebendigste MacGuffin aller Zeiten da ist, dieses blöde CGI-Baby, ja, was wirklich grausam schlecht animiert war. Und dann von Gi-Hun dann durch den Rest der Serie getragen wird.
Ja, und hätten wir es nicht schon, könnten wir diese Folge natürlich CGI-Babys aus der Hölle nennen, aber das war schon mal witzigerweise ein Folgentitel in Folge Nummer 30.
Ja, genau.
Und du hast absolut recht, dieser Plot mit dem Kind, ich weiß, warum sie es machen. Es bringt wirklich natürlich einen echt guten Spin in das Ganze rein. Das ist schon geil.
Also es zeigt auf jeden Fall die, also wenn man bis dahin schon dachte, ein paar von den Spacken, die dabei sind, sind richtige asoziale Wichser, Spätestens, wo dann das Kind da ist und dann halt auch geopfert werden soll, dann weiß man halt wirklich, dass sie um jeden Preis versuchen, an das Geld zu kommen.
Ja, aber insgesamt muss ich wirklich unterm Strich sagen, ich hatte Spaß damit. Mir hat es gefallen, ich war gut unterhalten. Ich finde auch gut, dass das jetzt abgeschlossen ist. Wobei wir nicht wissen, was uns alles noch aus dieser Welt so erwarten wird, ja.
Ja.
Wir sind im Spoiler-Part. Wir können sagen, am Ende schenkt man uns Kate Blanchett, die in New York City Dutchie spielend in irgendeiner Gasse so einen fetten Typen eine Ohrfeige gibt. Achso, Entschuldigung.
Ich glaube, das war San Francisco.
Ja, du hast ja auch egal, recht. Die auf einfach jeden Fall in einer Gasse Dutchie spielt und so einen fetten Typen Ohrfeigen gibt. Und dabei
beobachtet wird von dem Game Master, dem ursprünglichen. Ne?
Ja.
Und da will ich auch nochmal sagen, Lee Byung-hun heißt der Schauspieler, der ihn spielt. Und den fand ich generell einfach super. Also der ist so charismatisch und hat so eine Ausstrahlung, die hat irgendwas mit mir gemacht. Ich fand den super.
Auch generell muss man sagen, bis auf, dass er einfach 2-3 Folgen lang in der Ecke sitzen und schmollen muss, ist halt auch Gi-Hoon ein Brett von einem Hauptdarsteller. Also das muss man schon sagen.
Der sich ja dann am Ende, ne, sind ja beim Plot, warum gibt's das Baby? Na, zum einen, damit dann die anderen natürlich ihre Abgründe offenbaren können und zum anderen, damit er sich zum Schluss opfern kann und das Baby sozusagen das Spiel gewinnt.
Ja.
Ist schon gut. Und es gibt ja auch große Diskussionen über seine letzten Worte. Wie fandest du das denn, wie sie das gelöst haben?
Sagst du es mir nochmal kurz?
Menschen sind keine Pferde. Es war so zweigeteilt, aber das war der erste Satz und dann sagt er, Menschen sind, und dann fällt er halt runter und beendet den Satz nicht. Wir Menschen sind. Ja.
Mhm.
Also es wird halt bewusst offen gelassen, es wird nicht vollendet, sodass jeder da seine eigene Interpretation reinbasteln kann. Das fand ich eigentlich ganz, ganz schön.
Ich fand's auch alles gut. Also da kann ich nichts Negatives dran finden.
Ja, und auch, dass er sich dann halt letzten Endes da opfert, ist auf jeden Fall eine...
Ja.
Ja, es ist, war fast also was ich erwartet
konsequent.
Habe.
Konsequent. Ja, total. Also das weißt du eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es gibt ja diesen Punkt, wo die diskutieren, ob das jetzt fair oder nicht fair ist, dieses Kind als quasi Ersatz für die verstorbene Mutter als Spieler ganz regulär einzuführen. Ab dem Zeitpunkt wusstest du es ja schon, dass es dahin laufen muss. Aber es stört nicht, dass es so kommt. Also diese Vorhersehbarkeit an der Stelle finde ich einfach wahnsinnig konsequent.
Ja, bist du denn jetzt alles in allem zufrieden mit dem Abschluss der Serie?
Ja, kann ich mitleben. Ich fand das durchweg unterhaltsam, konnte wirklich wohlwollend über die Schwächen hinwegblicken, hatte eine gute Zeit, es hatte tolle Momente, muss man wirklich sagen. Sachen, die mir für immer im Gedächtnis bleiben werden. Ich werde nie in meinem Leben wieder Staffel 1 die Murmelfolge vergessen. Die ist einfach drin. Das ist eine der besten Serienfolgen, die es überhaupt jemals gab. Von daher hat Squid Game seinen Platz in dieser hype-getränkten Diskussion, die da drum entstanden ist, schon irgendwo auch verdient.
Ja, und vor allem im Gegensatz zu anderen Serien, wir haben es ja vorhin anklingen lassen, mit 3 Staffeln abgeschlossen, also endlich mal was nicht unendlich in die Länge gezerrt wurde, sondern dann auch einen, ja, also ich finde auch, es ist nicht so, dass ich am Ende da saß und irgendwie gejubelt habe über das Ende, aber das war sehr solide, sehr solide.
Ja. Und ich sag mal, wenn man es hätte wirklich richtig, richtig, richtig machen wollen, dann hätte man 2 Staffeln gemacht und hätte Staffel 2 und 3 den ganzen unnötigen Ballast weggeschnitten und hätte eine geile straight Story gehabt für Staffel 2, aber da war auch wieder die kleinste Geige der Welt mit dabei. Das muss man auch sagen. Also die wollten das schon noch ziehen. Künstlerisch hätten es 2 Staffeln getan.
Ja, also was auf jeden Fall, ich würde sagen, wir haben auch unseren Soll getan für diese Folge und...
Ja, nicht zu knapp.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber das ist manchmal so, ne? Also ich habe geplant, über Siam 2 Minuten zu reden und dann wurden es halt doch 25, also es passiert halt einfach.
Ja. Also, genau. Schöne Folge für euch. Vielen Dank an alle, die zuhören. Werden wir weiterhin hier abliefern. Und was euch die nächsten Wochen erwartet an Specials, ist eine Wonne. Also, lieben, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Dann gehe ich doch mal hier schön Dachi spielen.
Schüsseldorf.
Tschö, Wapchichi.
Ja, nicht schlecht, den kannte ich noch nicht.